Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dev Radio.
Nach akuter Verpeilung von Mev sind wir hier 10 Minuten zu spät am Start.
10 Minuten schon?
Nach mehrfacher akuter Verpeilung.
Ja, ich habe jetzt schon länger auch keine Sendung mehr gemacht. Deswegen bin ich wohl nicht mal so ganz in der Routine drin.
Ja, das wird sich wieder ändern. Mev wird jetzt hier die nächsten 20 Sendungen am Stück machen.
Vermutlich, so wie es ausschaut, weil ihr euch irgendwie aus der Affäre zieht ein wenig.
Zumindest ja, ziemlich clever.
In andere Länder.
Ja, stimmt eigentlich, ja.
Also, wenn ihr mal irgendwie Verantwortung habt und sie abgeben wollt, zieht einfach in ein anderes Land um und meistens funktioniert das.
Unser Thema heute ist relativ aktuell. Und zwar wollen wir heute über die Demo letzte Woche Samstag reden. Die Demo in Berlin, die zum Thema Vorratsdatenspeicherung, Überwachungsstaat und die ganzen anderen Dinge hatte, die so alle passieren.
Vorratsdatenspeicherung
war ziemlich, aber auch Datenschutz. Und
die aber das Ganze wurde natürlich zur Lawine jetzt. Da waren zum Beispiel auch die Ärzte mit ihrer Gesundheitskarte und so weiter.
Ja. Also genau. Insgesamt haben 50 Organisationen mitgemacht. Da werden wir euch auch noch ein paar akustische Mitschnitte zeigen, zumindest die Zwischenkundgebung. Und
es gab ja so ein Projekt von Freien Radios, die dort, anders angefangen. Das eigentliche Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, die Mainstream-Medien nehmen das nicht richtig auf. Auch jetzt auf der Demo, da waren jetzt 15.000 Leute in Berlin und es ist so gut wie in keiner Demo, in keiner Presse aufgetaucht. Und deswegen, weil man das schon gedacht hat, dass es passiert, gab es halt so freie, von den freien Radios, radio.freiheitstadtangst.de, kann man mal gucken, gab es halt so Leute, die halt das ad hoc, mehr oder weniger, war alles ziemlich, ja, chaotisch und auch problematisch mit Equipment und so weiter und so weiter, aber die haben es ganz gut hinbekommen, einfach die ganze Demo journalistisch zu begleiten und Interviews gemacht und so weiter und
Aufzeichnungen. Also das Motto der Demo war ja auch irgendwie Freiheit statt Angst. Und auf der Homepage findet ihr haufenweise Informationen, auch Pressematerial, ein Wiki. Und eben auch dieses Radio 1984, wie sie
genau,
das genannt
haben. Genannt,
das sind verschiedene Radios und eben auch, da findet ihr auch dann Mitschnitte. Gut, dann die Musik heute, das sind die Früchte des Zorns, die kennt ihr vielleicht schon, die kam schon öfter auf FreeFM. Ist so akustische Musik, macht euch ein eigenes Bild davon. Das Ganze ist.
Also wir beide sagen explizit mal Message-Verantwortlich, ausnahmsweise.
Oh, das ist
auch
nicht.
Mal sagen, dass jemand anders
schon
die Musik
fand. Ich hab's schon vorgewarnt, dass es ein bisschen nach Revoltenmusik klingt, aber ist auf jeden Fall ganz nett, das schon. Und es ist Creative Commons, das ist auch
nette,
ganz gut.
Revoltenmusik.
Ja, schon nett.
Positiv.
Also hau mal rein, dann.
Schon. Gut, ich habe zumalweise unter anderem haufenweise Zettel zu Hause liegen lassen, also Trackliste habe ich also auch nicht.
Hatte ich schon erwähnt, dass man bei der akuten Verpeilung leider kriegt.
Wir sind gerade in der Woche noch explizit heimgefahren, dass wir Schlüssel kriegen, dass wir überhaupt eine Sendung machen können und dann hat man auch nochmal die Zettel vergessen.
Ja,
also
richtig.
Und dann geht alles rund und drüber,
wenn ihr da was. Er wollte die CDs mit reinnehmen, um den Schlüssel zu holen, aber ich sagte,
Ja, ich durfte nicht. Ja, und noch was vergessen, falls ihr euch fragt, wer im Studio ist, falls ihr den Namen noch nicht kennt,
also
das sind der Alex und der Uli, die jetzt letzten Monate meistens da waren.
Ich dachte, wir treten
halt so Pseudonym auf, Achso. Mist, zu spät, Entschuldigung.
Ihr könnt mit uns chatten, wie gesagt.
Ich, der Mev, genau. Den Chat haben wir haben einen Stream. Falls ihr es nicht schon wisst, und wir haben
auf unsere
eine
Homepage gehen, da
Telefonnummer.
Alle weiteren Informationen drauf, www.devradio.de.
Du bist ein bisschen leise, Uli, irgendwie.
Ja, wahrscheinlich bin ich auf dem falschen Mikro.
Nee, der hat schon das richtige Mikro.
Sag nochmal was.
Hallo. Ja, okay, also DevRadio.de.
Ich habe die Verpeilung erwähnt.
Ah, super. Ey, ich wollte ja vorher noch die Mikros abchecken. Du hast gemeint, zieh hoch.
Wir waren
ja
schon 10 Minuten zu spät.
Ja, okay.
Okay, aber statt 10 Minuten, 11 Minuten hätte auch niemand mehr irgendwas ausgemacht, denke ich. Aber immerhin sind wir jetzt wieder da und ihr könnt uns auch anrufen. Mev, was ist die Nummer?
Ach je, ich habe schon so lange nicht mehr gesagt. Ich habe noch einen Kopf. 0731.
Der steht auf dem Telefon.
9386299.
Und jetzt nochmal langsam.
Immer noch. 9386299. Ihr findet sie auch auf der Homepage. Das ist www.devradio.de. Uli, wie schreibt man Dev?
Nee, habe ich vorher schon gesagt.
Ihr nervt. Komm mal Musik rein.
Gut. Wir laufen nicht, das ist kreativ. Draußen liegen die wahrscheinlich die Suche und lachen.
Mikro runterziehen jetzt.
Wieso meins? Ich finde das unfair.
Früchte des Zorns. So, hier sind wir wieder bei Dev Radio. Ich hoffe, die Musik gefällt euch und sie ist nicht zu revoltig.
Nein, das geht. Bin ich überhaupt oben?
Du bist oben, ja.
Okay, gut.
Ausnahmsweise.
Ja, das ist lieb.
Wir wollten euch zuerst ein Interview von Padelun der von Föbert bringen. Allerdings, also der erklärt hoffentlich schon das meiste. Ich habe das Interview nicht gehört, das warst du, gell?
Ja, das ist so quasi von Radio Korax hat es gemacht.
Ja, richtig.
www.freieradios.net oder .de, weiß gar nicht. Könnt ihr gucken, das war im Vorfeld zu der Demo, erklärt das so ein bisschen, warum das Ganze und so weiter. Hören wir es uns einfach mal an.
Genau,
und
dann müssen wir das nicht tun.
Genau, und die Gaps, die füllen wir dann auf. Hau einfach rein.
Alles klar, gleich reinhauen?
Genau. Ja.
Okay, dann muss
dann ich... Dann können wir wieder synken und Blödsinn treiben.
Okay, dann Padelun bei Radio Korax.
Die Kritik soll ja endlich lautstark werden. Am 22.09. haben verschiedene Initiativen zu einer Demonstration aufgerufen in Berlin. Padelun, jetzt mal bei aller Zuversicht. Aber was bewirken denn Demos gegen Datenklau, Transparente, gegen Geheimdienste?
Ach, schon eine ganze Menge. Immerhin, wir leben noch in einer Demokratie. Also ich denke, unsere Arbeit wäre viel schwieriger, würden wir in Ländern leben, in denen es noch nicht mal so rudimentäre Elemente von Demokratie gibt. Also es ist schon es gehört schon dazu, dass ein Volk einfach auch seinen Willen ganz klar zeigt. Das kann es mittels Demonstrationen tun. Mir sagte mal ein Staatsanwalt, also auch der Gummiknüppel ist ein Instrument der Meinungsfindung. Also man muss zu seiner Meinung stehen und damit lässt sich tatsächlich sehr viel bewirken. Auch wenn es manchmal natürlich nicht so funktioniert, da kommen ein paar tausend Leute zusammen und zack, werden alle Gesetze, die die haben wollen, geändert oder abgeschafft. So ist es nicht, aber in den tatsächlichen politischen Prozess bringt das eine ganze Menge ein.
Die Gefahren sind ja hinlänglich beschrieben und trotzdem scheinen wir abgestumpft gegen jede neue Überwachungsmaßnahme. Wie erklärst du dir denn das Verhalten der Menschen ähnlich dem Schaf auf dem Weg zum Todesschuss?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Sie sagten schon, sie scheinen abgestumpft zu sein und scheinen, also es scheint so bedeutet, dass es nicht wirklich so ist. Und tatsächlich, wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalte an der Bushaltestelle oder im Schwimmbad, die Leute merken schon, da passieren ganz schreckliche Sachen mit ihrer Freiheit, mit ihrer Privatsphäre und es scheint nur so zu sein, als könnte man sich so gar nicht dagegen wehren. Und das stimmt eben nicht. Und wir sind gerade wieder dabei, die Instrumente der politischen Arbeit neu zu entwickeln, also also herauszufinden, dass sich zu verbünden, sich zu vereinigen, tatsächlich etwas bringt. Also wir haben jetzt so einen Arbeitskreis, der nennt sich Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, wo ganz viele einzelne Vereine drin sind, Einzelpersonen, und tatsächlich schaffen die Leute ganz viel zu wuppen. Also da werden Bundestagsabgeordnete angeschrieben, es werden Papiere ausgefertigt mit Argumentationen, es gibt Flugblätter, es gibt Infoblätter, die man auch bei uns einfach beziehen kann, die dann weitergereicht werden. Plakate werden gemacht, eine Demo wird aufgerufen. Wir hatten zuletzt Anfang des Jahres in Frankfurt eine kleinere Demo angemeldet, dachten so, da kommen vielleicht mal 450, vielleicht 800 Leute. Tatsächlich kamen da schon 2000, obwohl wir im Vorfeld noch gar nicht so viel Werbung für gemacht haben. Also es passiert eine ganze Menge. Und ich selber mit meiner Organisation Föbut, die wir nun schon seit vielen Jahren uns für Datenschutz stark machen, wir haben über den Preis Big Brother Awards, wo wir einmal im Jahr Preise an Datenkraken, wie wir die nennen, verleihen, auch geschafft, das Thema so in die Medien zu heben, dass es eben mittlerweile tatsächlich Leute erreicht und sie mitkriegen, oh mein Gott, mein komisches Gefühl in der Magengrube, dass ich habe, wenn Leute mir meine Freiheit beschneiden, da bin ich nicht alleine. Da gibt es noch mehr, die das auch haben und die auch was dagegen tun. Und es kommen immer mehr Leute zusammen, die eben was dagegen tun. Und ich sehe eben auch, dass die politischen Parteien, zumindest sagen sie es, sich jetzt auch für Freiheit einsetzen wollen. Zumindest die Opposition, wobei man da immer sehr vorsichtig sein muss, weil die jetzige Opposition waren ja genau die, die in der letzten Legislaturperiode auch viele Freiheitsrechte abgeschafft haben.
Wir können jetzt mal an dieser Stelle einen Rollentausch wagen. Stellen wir uns doch einmal vor, die Psyche von Herrn Schäuble, machtbesessen einerseits und klug taktierend andererseits. Was glaubst du denn, versprechen sich Menschen wie der Schäuble von einer immer stärkeren Verfolgung des Einzelnen?
Ich kann dazu wenig sagen zu der Psyche von Herrn Schäuble. Ich kenne Herrn Schäuble nicht persönlich. Klar, ich habe schon eine Einschätzung, dass er ein kluger Taktiker ist. Immerhin, was gelingt, ist ja, dass überall jetzt Schäuble gebasht wird, aber Frau Zypris dabei ganz vergessen wird, die als Justizministerin ja eigentlich zuständig ist für die Vorratsdatenspeicherung. Also Das heißt, der stellt sich da schon mit seinem breiten Rücken vor die Leute, die dann zum Beispiel eigentlich zuständig sind. Aber ich glaube, man darf es auch nicht so personenfixiert sehen. Es sind Tendenzen in der Gesellschaft, in der Kontrollmacht, die sich da mehr aufbaut. Also die eigentlich nur verwalten sollen, unser Zusammenleben, fangen an, wieder auf uns Übergriffe zu machen, auf uns Bürgerinnen und Bürger. Und das ist eine Tendenz, die man nicht nur in einer Person wie Schäuble festmachen kann, weil zuletzt haben wir noch Otto Schily im Big Brother Award gegeben. Dieses Jahr einem Schäuble im Big Brother Award zu geben, das sind austauschbare Marionetten. Der eine spinnt mehr, der andere weniger. Okay, das ist jetzt nicht so wirklich bedeutsam, sondern was ich schlimm finde, ist, dass wohl in den Ministerien komplette Abteilungen am Rad drehen und ihre Interessen versuchen durchzusetzen. Und natürlich auch dann die Industrieinteressen, die immer versuchen, Sicherheitssachen zu verkaufen, da noch entsprechend mitmachen. Und eben der Aufschrei in der Mitte der Gesellschaft eben jetzt erst langsam, aber auch, ich denke, deutlicher werdend erfolgt. Also, dass es so lange so gut gegangen ist für die Überwacher, das ist schon ein bisschen traurig.
Das finde ich allerdings auch. Aber zum Beispiel die gewonnenen Datenmengen, die wären ja enorm. Was für Grenzen hatten da naturgemäß die geplante Überwachung?
Klar, Datenmengen sind enorm, aber sie werden sehr relativ. Also wenn ich zum Beispiel alles speichere und ich muss ein bestimmtes Datum von einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Uhrzeit finden, dann ist die Suchfunktion schon sehr einfach, weil ich dann genau eingegrenzt habe, wo ich suchen muss. Es gibt mittlerweile Computersysteme, die verarbeiten so viel Daten in so kurzer Zeit, da kann es einen grauen, sämtliche Telefonate in Deutschland aufzuzeichnen. Also nicht nur die Verbindungsdaten, sondern sogar den Inhalt der Gespräche würde im Jahr vielleicht 100 Millionen Euro kosten. Das ist in entsprechenden Staatsdimensionen gedacht nicht wirklich viel. Das können wir mittlerweile bewältigen und wir sollten uns nicht darauf ausruhen, dass heute vielleicht noch Datenmengen vielleicht noch nicht so effektiv zu durchsuchen sind. In 5 Jahren sind sie es. Und ich kenne einfach ganz viele Informatikleute, die viel Spaß daran haben, Suchalgorithmen zu optimieren und zu schreiben und auf massiv parallel verarbeitenden Computersystemen anzuwenden. Das ist eine richtig schöne Technik. Also Techniker macht das richtig Spaß. Das kann ich auch nachempfinden. Und das wird einfach kommen.
Ja, also in unsere Privatsphäre wird immer mehr eingegriffen. Wie lautet denn euer Gegenaufruf für den 22. September?
Wir sagen einfach, ja, ganz laut mit dem Motto unserer Demo, Freiheit statt Angst. Also Angst ist das, was immer wieder erzeugt wird, damit wir oder möglichst viele Bürgerinnen und Bürger drin einwilligen, dass die Freiheit abgebaut werden kann. Es ist letztendlich eine dumme Politik, weil es gibt keine Gründe, Angst zu haben. Eigentlich müssten wir ganz anders agieren, nur das ist ein bisschen komplexer zu vermitteln. Und ich denke, dass alle Leute, die so dieses grummelnde Gefühle in der Magengrube haben und denken, ich kann zwar vielleicht noch nicht ganz komplett argumentativ unterlegen, aber ich merke einfach, dass ich das nicht will, dass die sehr gut beraten sind, mit zu der Demo zu kommen oder vielleicht an ihrem Ort, da wo sie sind, eben auch Ortsgruppen aufzubauen, mit mehreren Leuten zu kommen, Busse zu organisieren, dort mit hinzufahren, Plakate zu hängen und auf unserer Website, die heißt www.vorratsdatenspeicherung.de, also nochmal vorratsdatenspeicherung.de. Dort kann man sehr viele Möglichkeiten finden, was zu tun, was kann man mitmachen, wo kann man noch eine helfende Hand reintun, was kann ich vor Ort tun. Da gibt es eine ganze Menge und ich denke, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt kriege ich mal den Hintern hoch und mache eben auch was, damit ich morgen meinen Kindern sagen kann, ich habe mich zumindest ordentlich angestrengt.
Sehr schönes Schlusswort auch. Ich würde sagen, das ist einfach auch ein Aufruf an alle, denn mir macht es auch immer mehr Angst, diese ganzen Sachen, die man so hört, was man als alles schon gespeichert hat oder speichern wird. Und
man muss eine ständige Kontrolle.
Genau. Und deswegen danken wir ganz, ganz herzlich.
Ah, das Ende war jetzt abrupter, als ich erwartet hätte.
Herzlich willkommen hier zurück bei
Def Radio.
Genau. Das war ein
Interview
von Radio Korax. Mit Padelun. Padelun, Gründer des, oder ja, glaub, ja, Gründer und Haupt, mit Renat Tankens Hauptperson im Föbut, oder?
Also den, den man immer hört, wenn es um den Föbut geht, sagen wir
genau.
Mal so.
www.föbut.de, ja,
was aus ist der Föbut nochmal? Ich habe vergessen, was Föbut heißt, sollte man vielleicht sagen.
Verein für irgendwie bewegten.
Vereinigung, bewegte und unbewegte oder sowas, Daten oder sowas.
Das sollten wir jetzt gerade mal gucken. Ja, das ist jetzt.
Ah, okay, Leute, falls ihr wisst, ruft an.
Wieso stellst du eigentlich so Fragen, wenn du das nicht weißt?
Ja, ich dachte, ihr weißt es vielleicht.
Sag das so Föbut, als ob es jedem klar ist, was es bedeutet, und mach weiter.
Okay. Föbut sind die, die zum Beispiel auch die Big Brother Awards ausstellen.
Genau.
Also eine Auszeichnung an Firmen verteilen, die sich hervortun.
Nicht nur Firmen, auch
Personen. Oder auch an Personen, die sich durch besondere Aktionen hervortun.
Datensammelgut
und Verletzung von Verletzungen und sowas angeht, ja.
So da gibt es auch was, genau, kann ich sehr empfehlen, das Schwarzbuch des Datenschutzes, quasi analog zum Schwarzbuch der Steuerzahler, wo quasi das Bund der Steuerzahler so veröffentlicht, wo wieder Steuergelder rausgeschmissen wurden und so. Oh. Und das ist quasi analog, so eine Art Best-of der Big Brother Awards. Mhm. Ziemlich, müsst ihr mal eigentlich mal lesen, da kriegt man es kalt die Grausen. Kann man im Fairboot-Shop bestellen. Also wir verlinken das nachher mal alles.
Okay, auf unserer Homepage. Sollten wir uns vielleicht notieren.
Zur Demo.
Zur Demo oder besser vielleicht noch gesagt zur Vorratsdatenspeicherung.
Was ist über die überhaupt die Vorratsdatenspeicherung?
Das sollte man vielleicht nochmal für die Zuhörer, die das noch nicht so richtig mitgekriegt haben, erwähnen. Das kam vielleicht in Interviews nicht so rüber, was dahinter also eigentlich steckt.
Es geht um Folgendes, dass von allen Bürgern Europas, egal ob kriminell oder verdächtig oder sonst was, einfach pauschal, weil er Bürger ist, wird gespeichert, mit wem er wann telefoniert hat, bei einem Handy, wo er sich da befand, dann mit wem er welche E-Mails austauscht und
welche
Internetseiten er besucht. Und die EU-Richtlinie sieht vor bis zu 2 Jahren und die lokalen Legislativen können das jetzt in jeweilige Gesetze ummünzen. Momentan diskutiert, in Deutschland wird glaube ich ein halbes Jahr auf Vorrat gespeichert.
Wobei aber schon wie nennt man das, Ortsdaten mit wann wer wo telefoniert hat, sondern das Handy geht schon teilweise gespeichert wird, aber ich weiß nicht, wie lang da der Zeitrahmen ist.
Nee,
aber das gibt's schon.
Also die aktuelle Rechtsprechung ist so, dass Daten nur zweckgebunden gespeichert werden dürfen.
Ich kenne den Fall von einem ehemaligen Mitbewohner,
okay, bei
dem die Polizei aufgetaucht ist, weil er zu einer gewissen Uhrzeit an einem bestimmten Ort telefoniert hat.
Okay.
Dass irgendwie hat da eine Frau geklagt oder sowas, weil da ein Verbrechen geschehen oder beinahe geschehen wäre. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und sie hat irgendwie ausgesagt, dass der, ich sag jetzt mal, Kriminelle kurz vorher telefoniert hatte oder angerufen wurde. Und diese Uhrzeit und den Ort hat sie eben nennen können. Und dadurch, weil der Mitbewohner da auch wohl zeitgleich in der gleichen Zone war, war die Polizei dann bei ihm.
Und hatten mal gescreent.
Das war da gar nicht so toll.
Okay.
Und es war auch nicht so der große Renner, weil man möchte nicht immer mal plötzlich die Polizei vor der Tür stehen haben, nur weil man mal halt irgendwo mit dem Handy telefoniert hat. Also insofern gibt es bestimmt schon solche Daten, weil sonst wäre das nicht passiert.
Okay.
Ich weiß nur nicht, wie lange die gesichert werden.
Auf jeden Fall bei der aktuellen Gesetzeslage geht es, oder bei dem aktuellen Gesetzesentwurf, oh Mann, geht es um ein halbes Jahr. Und es ist quasi die Frage, was ist daran das Problem, oder? Was ist das Problem? Okay, das Stichwort heißt immer, das Motto heißt immer, wer nichts zu verbergen hat, da macht doch nichts, wenn die Bullen mal vorbeikommen,
wenn du nichts zu befürchten,
wenn du nichts angestellt hast, dann gehen sie halt wieder, oder? Wenn sie dir nichts nachweisen.
Ich meine, die Information, dass ich zum Beispiel gestern mit Opa telefoniert habe, ist ja nicht wirklich von
so einem. Genau, das sagen auch viele, ich bin doch überhaupt gar nicht interessant.
Ja.
Interessiert doch keinen, wann ich jetzt mit meiner Mutter telefoniert habe oder ähnliches. Deswegen Aufruf an euch, wenn ihr uns hier überzeugen wollt, wir sind jetzt hier pro Vorratsdatenspeicherung. Wenn ihr uns überzeugen wollt, ruft an 0731 938 6299 und erzählt mal aus eurer Sicht, nicht damit wir immer hier die alten Leiern erzählen, aus eurer Sicht, was ihr denkt über die Vorratseinspeicherung, ob ihr das gut findet oder schlecht oder wie ihr darüber nachdenkt,
interessiert. Es ist ja auch oft so, dass...
Hier könnt ihr argumentieren üben. Wir werden kräftig dagegenhalten, wenn ihr wollt.
Dass das Statement, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten.
Genau. Ja, genau.
Das wird auch ständig irgendwie als Entschuldigung genommen für sämtliche Maßnahmen. Wenn man nichts macht, dann passiert auch nichts. Allerdings ist es halt so, man kann auch andersrum fragen, wenn ich zum Beispiel nichts zu verbergen habe oder nichts getan habe, warum muss ich denn überhaupt überwacht werden? Das könnte man andersrum fragen. Und es ist auch so, dass man selber nicht in der Hand hat, was jetzt zum Beispiel auch, sag ich mal,
problematisch
erlaubt, was problematisch ist.
Eben. Nämlich diejenigen, die an der Macht sind, beziehungsweise die Allgemeinheit bestimmt das und...
Das liegt nicht in meiner Hand.
Korrekt.
Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich dann plötzlich was zu verbergen habe. Zum Beispiel, wenn ich ein Sys-Administrator bin, der irgendwelche...
Nmap.
Ja.
Also es geht darum, es gibt den Hacker-Paragraphen, darum geht es, dass der Besitz, Verbreitung und Einsatz von Hacker-Tools, Hacker-Tools ist ein... wir haben ihn, wunderbar.
Ja, so, jetzt
mach mal.
Ja, diesen und hoch damit.
Hallo, Def Radio.
Hi. Hi.
Wer bist du denn?
Hi, ich bin der Unix aus dem Chat.
Ah, der Unix aus dem Chat. Ja, was willst du denn sagen?
Was ich sagen wollte ist, dass diese Verbindungsdaten ja momentan noch gar nicht interessant erscheinen für die einzelnen Bürger, weil, ja gut, dann weißt du halt, ich habe mit dem telefoniert, das wissen andere Leute auch, dass ich mit dem Kontakt habe, aber was viel interessanter ist, ist doch, wenn man mal in die Zukunft denkt, wenn die Datentechnologie weitergeht, die Informationstechnologie, wird ja irgendwann ein Gesetz kommen, was sagt, wir speichern für ein halbes Jahr oder in Polen dann halt für 16 Jahre mal eben alle Gespräche auf. Und alles, was ich gesprochen habe mit irgendjemandem.
Du meinst, die Inhalte sind eigentlich interessant, das ist eine Vorstufe.
Ja genau, das wird, also wenn die Technologie soweit ist, wird das Gesetz der Vorratsdatenspeicherung dann so erweitert, dass dann auch die Inhalte dazu gespeichert werden müssen. Und wenn dann jemand mal verdächtigt wird, kann dann ein Polizist beigehen, kann sagen, an seinem Computerterminal hier, die Person, den Zeitraum, die Gespräche, und dann kann er da also im Nachhinein reinhören und dann so eine Telefonüberwachung halt im Nachhinein machen.
Also ich muss da ein bisschen widersprechen, ich finde nicht, dass die Verbindungsdaten selber irrelevant sind. Weil es geht zum Beispiel um so Dinge wie Kontakt in die linke Szene oder sowas. Im Vorfeld zum G8-Gipfel war das sehr relevant. Da hat man einfach bei Autonomen, sagen wir mal, die Buden eingetreten und haben sie hochgehen lassen.
Beziehungsweise wenn man schon nach einem bestimmten Suchbegriff gesucht hat.
Genau, für die Rasterfahndung, und dann ist es relevant, ob jetzt du bekannt bist mit ihm oder dich mit ihm getroffen hast oder so ähnlich. Weil dann bist du gleich quasi Kollaborateur oder so ähnlich. Du fällst gleich wieder in den Raster.
Ja, das ist diese Netzwerkanalyse oder sowas, eine Art, mit wem du verkehrst. Und das hat dann für dich zur Konsequenz, dass du aufpassen musst, wen du verkehrst, weil du weißt ja nicht von jedem, was der so hobbymäßig betreibt. Das heißt, du müsstest jeden erstmal von rein verdächtigen und auswählen, ob du mit ihm überhaupt Kontakt haben möchtest.
Ja, nicht, aber bei der Methode, da schließt man ja aus den Verbindungsdaten auf die Inhalte. Also so schließt man ja darauf denn.
Ja gut.
Also wenn ich mit der linken Szene oder sogar mit der linksradikalen Szene Kontakt habe, schließt man ja darauf, dass ich denn dort auch solche Inhalte wie terroristische Anschläge oder irgendwas Destruktives denn im Sinn habe.
Okay, also du meinst eigentlich sind sie an den Inhalten interessiert, aber im Vorfeld begünstigt sich mit den Verbindungsdaten, weil sie es technisch nicht hinkriegen oder so.
Genau, das ist auch gesagt, damit kann man ja auch schon eine Menge hinkriegen, Netzwerke aufzeigen, die man dann ja auch ja schnell zerschlagen kann, wenn man das vorhat.
Okay.
Aber langfristig Sicht, und was auch glaube ich für die Bürger viel interessanter ist oder viel beängstigender ist, wenn die Technologie soweit ist und es dann das Gesetz dann eigentlich auch wie automatisch mit der Salami-Taktik dann darauf erweitert wird, dass sie die Inhalte gleich mitspeichern. Und ab diesem Punkt fanden auch, ich muss dazu sagen, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, also aus den neuen Bundesländern, und ab diesem Punkt fanden auch meine Eltern das viel befürchten, also dieses Gesetz viel befürchtender, oder hatten viel mehr, waren viel mehr sensibilisiert für dieses Gesetz, als ich ihnen mal dieses Beispiel genannt habe, wie das denn erweitert werden könnte und auch automatisch wird, aus ganz logischen Gründen, ja.
Also, dass das Gesetze erweitert werden oder so, das kennt das man ja bekannt, teilweise ja. Schon.
Die gute alte Salami-Taktik. Oder mit der Maut, genau. Ja. Mit den Toll-Collect-Brücken, wo es erst hieß, ja, es geht nur um die Maut. Und kaum war der erste Fall, wo irgendein LKW-Fahrer flüchtig war, hieß es, ja, wir haben doch die Daten, dann müssen wir die jetzt auch zur Fahndung einsetzen und so weiter. Und unterm Strich ist klar, dass es von vornherein so geplant war und wurde einfach nur erstmal Schritt für Schritt einfach verkauft, um es verdaulicher zu machen.
Zu dem Thema Zweckbindung gibt es übrigens nochmal ein ganz nettes Seminar vom CCC, das ich gerne zitiere, und zwar das Polizeidatenbankenseminar.
Ah, oh, das war cool, ja.
Auf der Homepage ulm.ccc.de könnt ihr das nochmal euch irgendwie reinziehen, da sind einige solche Beispiele dabei.
Okay. Ja. Magst du noch was sagen, Unix?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ich bin der Überzeugung, dass selbst wenn, nehmen wir mal an, die Gesellschaft würde jetzt sensibilisiert für das Thema,
ja?
Und die konservativen Parteien, die jetzt momentan da sind, würden nicht wiedergewählt und wir hätten an der nächsten Legislaturperiode 100% Piratenpartei gewählt. Okay. Nur jetzt als theoretischer Punkt. Ich glaube nicht, dass die Piratenpartei, wenn sie grundlegende Dinge in der Politik anders macht, also nicht anders macht, dass sie dann auf solche Mittel verzichten kann. Weil diese Mittel der Überwachung, wie auch in der DDR, sie waren ja notwendig, um das Staatssystem überhaupt noch zu erhalten. Und wenn die Gesellschaft, wie es momentan ist, durch falsche Sozialpolitik und Bildungspolitik und diese ganzen Dinge, die wir schon ewig kennen, dass sie falsch laufen, wenn sich da nichts ändert und die Gesellschaft auseinanderdriftet und man den Staat aber erhalten möchte, ist es notwendig, einfach eine stärkere Staatsmacht zu haben. Also ist eigentlich das, was wir momentan betreiben, nur auf den Symptomen rumschlagen. Aber das Wichtige ist ja, die grundlegenden, also die Wurzel des Übels eigentlich dabei zu erwischen. Und die liegt meiner Meinung nach eher in diesen normalen Politikfeldern. Da ist eigentlich eher die Lösung des Themas zu finden.
Okay, also du sagst, eigentlich sind die Probleme ganz andere. Die Gesellschaft zerfällt, okay, so dieser groß viel zitierte gesellschaftliche Verfall. Viel Armut und so, die Reich-Arm-Schere geht auf und so weiter. Mhm. Hartz IV und so weiter, das sind alles so Symptome in die Richtung. Und du meinst, weil das Ganze zerfällt, kann man so noch aufrechterhalten mit viel Staatsgewalt?
Du warst ja zu der Zeit auch. Ich meine, der Staat hat ja nicht die Bürger bewacht, weil er jetzt irgendwie vorher geil war, sondern weil es halt notwendig war. Es hat zwar am Ende nichts genutzt, aber es war halt notwendig. Es hat halt 40 Jahre lang dafür gesorgt, ich sage ja nur 17. Juni, dass halt solche Dinge eingeschränkt werden. Auch mit der Mauer und dem Ganzen. Ich meine, das Land hätte sonst so nicht weiter existiert. Und das Gleiche, und in genau die gleichen Schemata driften wir jetzt auch rein. Die Gesellschaft ist nicht mehr, identifiziert sich nicht mehr mit dem Staat. Genauso dieser Terrorismus, den wir haben, diese Leute, diese Einzeltäter, die da irgendwelche Anschläge begehen, das hängt ja auch nur mit falscher Einwanderungspolitik zusammen. Dass okay, diese Leute sich halt ausgestoßen fühlen und jetzt, so weiter. Also das spielen ganz viele Faktoren mit rein.
Jetzt wird es ziemlich komplex natürlich, das kann man hier so ad hoc nicht durchdiskutieren, glaube ich.
Mhm, ist klar.
Okay, aber was würdest du vorschlagen dann, wenn du sagst, okay, die Gesellschaft verfällt, man braucht mehr Staatsmacht, was würdest du jetzt vorschlagen, was soll man tun? Wenn du jetzt Kanzler wärst, was würdest du machen?
In erster Linie müsste man diese gesetzlichen Maßnahmen, die man jetzt hat, wahrscheinlich so weiterlaufen lassen, damit dieses System nicht ganz verfällt und dann ganz schnell und präventiv halt in diese soziale Differenz eingreifen und halt da sorgen dafür, dass die Gesellschaft mehr beieinander ist. Durch entsprechende Sozialförderung und richtige Einwanderungspolitik und so weiter. Also gibt es da zig Punkte, die es ja da in der Politik gibt, die schon eigentlich schon fast immer fehlgeschlagen sind.
Okay.
Jetzt seit den 70ern beispielsweise.
Okay, interessant. Gut.
Ich glaube, das können wir so im Raum stehen lassen.
Das ist jetzt auch ein zu weites Thema, um es jetzt hier in der Sendung zu erörtern.
Da könnte man fast eine eigene Sendung draus machen über Politik.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn ihr was dazu sagen wollt, wenn ihr widersprechen wollt oder, so. Wollt oder was, könnt anrufen.
Ja.
731-938-6209.
Ja, wie gerade eben schon gemacht wurde, ich habe ja erzählt, dass ich meine Aufzeichnung vergessen hatte. Die wurden mir jetzt liebenswürdigerweise gebracht.
Und Maps 2 Video, also gerade angekommen sind, da haben wir freundlicherweise hier ein Zettel für beide Kappen und hier war auf dem Live-Kurs und
gleich das Mikrofon
reden. Denke ich. Achso.
Okay. Ich habe es ja vorher verschoben, deswegen.
Auf jeden Fall nochmal danke für die Lise, die Jule und den Dominik.
Dominik bleibt da, die zwei Mädels flüchten gerade.
Ja. Gut, okay, dann danken wir dir jetzt für deinen Anruf und wollen erstmal Musik spielen, damit die Zuhörer wieder ein bisschen zu sich kommen können.
Und wir Dominik ins Team mit einbinden können.
Ja, es ist schon weg, schade.
Okay, also dann, mach's gut.
Mach's mal runter hier. Ich wollte nur eins dazu sagen. Ich teile insofern seine Meinung, dass ich sehe, dass unsere Gesellschaft, oder was heißt unsere, europaweit eigentlich, driftet in eine neue Aristokratie irgendwie. Es gibt wieder oben die Fetten, ja, die oberen 10.000, wie man früher gesagt hat. Und dann gibt's, und der Mittelstand wird systematisch zerstört. Und unten gibt's dann quasi der fette Propf, das Volk, okay.
Wobei das übrigens nicht überall in Europa der Fall ist. Das ist wohl vorwiegend in Europa der Fall, wo die Leute an der Politik sind, an der Macht sind, wo gerade aus oberen Schichten kommen. Also gerade in Nordeuropa irgendwie, Skandinavien etc., da ist es wohl der Fall, dass es dort nicht so extrem auseinanderdriftet, weil dort eher auch...
Weil es gemischter ist.
Die. Genau, also da ist es sehr gut durchsetzt.
Okay.
Und gerade in Mitteleuropa etc. ist das halt nicht der Fall.
Okay, und ich denke, wer es erst sagt, also diese, warum tut man nichts gegen diesen gesellschaftlichen Verfall, wie er beschrieben hat, okay? Und ich denke einfach, wenn man eine Aristokratie will, ist ja der gesellschaftliche Verfall genau das, auf was man hinaus will. Und das ist natürlich sehr verschwörungstheoretisch alles, ich sag's dazu.
Ich wollte es gerade sagen, aber ich
hab's nur, was ein bisschen verkniffen. Wenn das Ganze Sinn ergibt, wenn jetzt den Leuten es wirklich dreckig geht, okay, du gibst ihnen so viel, dass sie was zum Verlieren haben, aber so wenig, dass sie nicht groß aufmucken können, okay? Und dann, wenn sich irgendwie einen Widerstand bildet, eine Opposition oder sowas, dann hast du mit der Überwachung natürlich alle Mittel in der Hand, um sie auszuschalten. Wobei? Also du kannst es dann, ich denke, die Französische Revolution, sage ich mal, war ja quasi analog, ja, da hat man auch diese Aristokratie, den Leuten ging es dreckig, zu dreckig, die sind dann irgendwann aufgestanden. Wenn man quasi das in die Zukunft weiter spinnt, irgendwie in 50 Jahren oder so, geht es den Leuten hier so dreckig, dass sie anfangen aufzustehen, dann hat der Staat ganz andere Mittel in der Hand, um das alles zu unterdrücken.
Aber die Bürger A haben auch völlig andere Mittel, um das durchzuführen. Und B, ich möchte zu der Verschwörungstheorie sagen, ich glaube nicht, dass die Leute das absichtlich machen. Das passiert unabsichtlich. Sie haben das nicht im Hinterkopf. Sie überlegen halt, was ist jetzt für sie in ihren Augen sinnvoll, etc. etc. Und da sie einen sehr beschränkten Blick auf die ganze Sache haben, passiert das einfach. Ich glaube nicht, dass du das Verschwörung...
Dass es da einen Masterplan gibt, glaube ich nicht.
Nein, das passiert einfach.
Ja, kann
das sein. Ist halt der Lauf der Dinge. Und mit dem Verschwörungsthema kannst du es halt sehr gut begründen, aber ich glaube halt, dass das so nicht wirklich der Fall ist.
Okay.
Ich finde den Zusammenhang von der Entwicklung mit Angst ganz geschickt, dass man dieses Sicherheitsdenken hat. Ich habe erst neulich nette Phrase gefunden, es war das Grundrecht auf Sicherheit. Dass es ein Recht eines jedes Bürgers ist, eben sicher zu sein oder dass der Staat eben erfüllen muss, dieses Recht. Klingt prinzipiell nach, nach etwas, es fällt mir das Wort nicht ein.
Abstraktem?
Nee, nicht abstrakt, das ist das.
Nicht erfüllbar.
Nach etwas, das der Mensch haben möchte, nachdem er sich sehnt, Sicherheit.
Wünschenswertes.
Man hat was Wünschenswertes, genau, Grundbedürfnis. Man möchte sein Häuslein haben, man möchte auf der Straße keine Angst haben, dass
man
dass
möchte man sicher in seiner Höhle sein.
Ganz genau.
Das ist ja soweit nachvollziehbar.
Das ist nur menschlich, nur dass eben die Mittel, mit denen das realisiert werden möchte, eher abwegig sind.
Aber wie er richtig sagt, Unix richtig gesagt hat, wenn du in Gebieten, wo es viele soziale Probleme gibt, gibt es auch mehr Gewalt, es gibt mehr Kriminalität und so weiter. Das sind ja Zusammenhänge, die sind wohl bekannt. Und dann müsste man jetzt nicht anfangen, mit Überwachung dagegen zu reagieren, sondern man müsste gucken, dass man die sozialen Probleme auflöst und diese Problemfelder eben
an
der Wurzel anpackt und die beendet und nicht mit Aktionismus jetzt herkommen und sagen, wir bauen da eine Kamera hin, dann passiert nichts mehr, aber die sozialen Probleme sind immer noch da.
Ich denke halt, Kamera hinbauen ist einfacher, als jetzt erst die Wurzel zu erkennen.
Wobei, wie gesagt, Aktionismus.
Es gab so einen Vergleich zwischen New York und London, weil die Städte halt relativ gleich groß sind und demografisch wohl relativ gleich sind. Und in London ist es so, da ist eine der höchsten Quoten von Überwachungskameras und New York hat so gut wie keine wohl, im Vergleich halt gesehen. Und die Aufklärungsquote etc. bei Kriminalfällen war in New York bei weitem höher als hier in London. Also das bringt gar nichts dann, dieses. Und die Kriminalitätsrate.
Okay.
Das war jetzt ein oder anderthalb Monate. Die Studie wurde veröffentlicht.
Mir würde eine Quelle gefallen. Meinst du, du kannst irgendwie eine Quelle nochmal dingsen?
Aus meinem Dings jetzt nicht, Theo.
Offline
geht's nicht.
Also zur Verschwörungstheorie nochmal zurück, okay? Du sagst, die meinen das nicht mit Absicht, kann sein. Aber ich frage mich halt, warum wird das Problem nicht anders angegangen? Warum versucht man nicht irgendwie die Sozialprobleme zu lösen? Warum wird zum Beispiel Geld weggenommen, um Jugendhäuser und so weiter zu bauen? Als ich jung war, in meinem Heimatort, da gab es noch ein Jugendhaus, gab es einen Jugendtreff. Das gibt's halt nicht mehr. Die Jungs, die hängen alle an der Bushaltestelle ab und dann ist langweilig und da geht nichts.
Diesbezüglich musst du die Kommunalpolitik anschauen, gerade bei den Sachen. Warum ist jetzt bei dem Fall? Ansonsten.
Aber das sagt keiner, da müssen wir irgendwie mehr machen, da muss man mehr Geld reinstecken.
Doch, es gibt einige Leute, wo Politiker, die das fordern. Das ist immer unterschiedlich, ist wirklich von Region zu Region unterschiedlich. Manche sehen halt, ja, okay, die bauen so viel Scheiße, okay, die muss man nicht mehr unterstützen.
In den Medien lese ich immer nur, hier sind Kriminelle, hier müssen wir überwachen, hier müssen wir, keine Ahnung.
Dann liest du das sehr subjektiv anschaut. Es gibt einige Sachen, wo sie fordern, mehr Bildung, mehr Streetwalk etc. In Berlin, was glaubt, da haben sie jetzt...
Nenne mal einen aus dem jetzigen Kabinett, der das fordert.
Keine Ahnung.
Eben. Es gibt keinen. Oder ich kenne keinen.
Ich habe mich mit der Bundespolitik diesbezüglich mit der Dings nicht beschäftigt, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber zum Beispiel in Berlin ist es der Fall, da gibt es einige Straßen, wo relativ hohe Kriminalität ist und da trauen sich Polizisten nicht mehr hin und die Streetworker haben aufgegeben und dann haben sie ein Pilotprojekt gestartet, haben so 3-4 Leute aus der Szene dort, wo richtig wo aktiv waren.
Wo Stahlgeruch haben.
Ja, ernsthaft, haben sie halt genommen und damit mit denen arbeiten sie jetzt und die gehen auf die Jugendliche zu und das hat sich teilweise gebessert, aber teilweise eben noch nicht, aber das wird da schon gemacht.
Ich denke, das sind Lippenbekenntnisse. Wenn man diese Probleme mit dem Enforcement angehen würde, mit dem man jetzt die Überwachung durchdrückt, dann könnte man da viel, viel mehr bewegen.
Bei der Überwachung hast sofortige Nutzen.
Ich sage Aktionismus.
Ja, und das ist, was man fordert.
Warum muss ich zum Beispiel für meinen neuen Reisepass mehr Geld zahlen, damit ein Fingerabdruck reinkommt,
der die Sicherheit von diesem Ding nicht erhöht, weil mit kaputtem Outfit ist das Ding auch gültig.
Warum?
Warum muss da Geld reingesteckt werden? Warum darf ich nicht das gleiche Geld dafür zahlen, dass irgendwie mehr Lehrer oder was
weiß ich? Naja, warum ist ganz einfach. Der Politiker da wurde halt von Lobbyisten überzeugt, beziehungsweise ihm wurde halt versprochen, ja, Aufsichtsrat oder ähnliches. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und
nee, das ist für mich dasselbe.
Nein, das ist etwas anderes, weil...
Es wird immer bei diesen ganzen Überwachungsgeschichten wird immer mit dem sozialen Verfall argumentiert. Es wird immer argumentiert, es gibt so viele Kriminelle, es gibt so viele Kaputte, so viele psychisch Gestörte und. Man muss sich schützen vor denen. Aber warum verhindert man nicht, dass solche Leute überhaupt so werden? Warum geht man die Brennpunkte nicht an? Und zwar auf großer Bühne, nicht lokal. Hier versucht es in Politik, okay, ist super, dass es macht.
Aber das muss mit lokale Probleme sind besser lokal anzugehen, anstatt global.
Ja, aber da muss aber global die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden.
Es waren ja auch global finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, bloß lokal werden sie halt anders verwendet.
Verglichen auch mit den Ausgaben für Überwachung ist es lächerlich.
Natürlich ist es lächerlich, aber es ist falsch zu sagen, dass da nichts gemacht wird.
Viel zu wenig. Für mich ist es nur ein Lippenbekenntnis. Man will es gar nicht ernsthaft.
Im Chat kam da ein nettes Statement. Und zwar Alex meint eben, dass das eben an der Wurzel zu packen, anstatt die Symptome zu bekämpfen, funktioniere aus dem Grund nicht, weil das einfach zu langfristig sei, diese Sichtweise.
Du brauchst halt relativ viel Zeit.
Legislaturperiode nicht funktioniere.
Aber das ist auch das, was Alex gerade beschrieben hat, die Problematik mit dem Aktionismus. Und also darauf ist er ja eingegangen, dass es falsch ist, hier Aktionismus zu betreiben. Und das kurzfristig zu sehen, ist natürlich falsch. Ja, ich stelle mein Mikro.
Aber ich denke, dass es als Politiker relativ schwer ist, seine Sachen durchzusetzen, wenn sie längerfristig sind. Das dürfte jedem klar sein.
Wobei, nein, ernsthaft. Es gibt genug Projekte, wo dein Vertragsabschluss 2012, 2000 irgendwas ist, Steuern oder was weiß ich, wo in Kraft treten etc. etc. Eigentlich ist das Bullshit, dieses Ding, in meinen Augen. Also natürlich hast du recht, aber es gibt so viele Sachen, wo so in vorne Zukunft liegen, wenn geredet wird 2012 das und in Kraft und was weiß ich, was alles, Steuersenkung oder bla bla bla. Das wird heute schon gemacht, bloß halt in falschen Bereichen.
Konkretes Beispiel, man enforzt sogar noch in die falsche Richtung, wie zum Beispiel Thema Studiengebühren. Man beschränkt den Zugang zu Bildung für die Armen, für die Reichen und die Armen, keine Ahnung, die unteren sozialen Schichten, die kommen nicht mehr an die Bildung ran, weil man es nicht mehr finanzieren kann. Die Ausrede BAföG, also wer schon mal BAföG beantragt hat und weiß, was das für eine Tortur ist und weiß, wie die einen sitzen lassen, manchmal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr ohne Kohle, der weiß, dass das eine große Lüge ist. Und Stipendien, wir haben hier keine großartige Infrastruktur, anders wie in Amerika, wo es viele Stipendien gibt, das auch, also ich weiß nicht.
Es gibt einige, also es gibt, ein kleines Beispiel ist zum Beispiel, im Allgäu gibt es extra Stipendien für Leute, wo aus dem Bereich kommen, aus dem Allgäu.
Sorry, wenn es genug dann, Stipendien, okay, meine ganz
dann große Frage. Dann gibt es für Dings irgendwelche... Kochenstipendien.
Meine blöde Frage, wenn genug Geld da ist, um über Stipendien alle mit einer Bildung zu versorgen.
Alle nicht.
Wen dann?
Einige, entweder wo bedürftig sind oder wo entweder herausragende Leistungen bringen oder. Aber alle auf keinen Fall. In Amerika ist es auch nicht so, dass da jeder Zugang erhält.
Bisschen ab, ehrlich gesagt. Ursprünglich sind wir bei der Vorratsdatenspeicherung gewesen.
Ja, aber
Demo in Berlin.
Es geht hier gerade darum, Brennpunkte zu bekämpfen oder halt das Problem an der Wurzel zu packen. Und ja, ich gebe Alex recht, dass das passiert halt, dass die Schere weiter auseinanderdriftet und das passiert aber auch wieder. Das ist unwissentlich. In meinen Augen, nämlich die Leute in den oberen Schichten, die Politiker, die haben keine Ahnung davon, wie es wirklich ist. Die kennen halt ihren Lebenslauf und so und da war das kein Problem. Da sind die 500 Euro, sind halt auch nicht viel Kohle oder was auch immer. Und dann sehen die das so und deswegen...
Dazu kann ich gleich einhängen. Zum Studiengebühren, was ich aufgeschnappt hatte, war, dass die gar nicht so asozial sind. Denn in Bayern ist es meiner Meinung so, dass von 10 Studierenden 8 aus dem Elternhaus kommen, die auch akademisch sind. Das heißt, nur 2 kommen sozusagen aus der Unterschicht. Und wenn jetzt, ich sag jetzt mal, die 8 reichen Kinder keine Studiengebühren zahlen, dann wird das auf den Rücken der Steuerzahler eben getragen, die überhaupt nichts von Hochschule haben. Das heißt, es ich sag jetzt mal, die reichen Kinder können auf die Schule
gehen. Entschuldigung, du hast aber gerade einen Fehler schon genannt. Sorry. Die
Steuerträger tragen das.
Du machst einen Fehler. Warum sind's 80% aus den oberen Schichten? Es kann nicht sein, dass die Verteilung der Intelligenz in der Bevölkerung hält sich nicht an soziale Schichten.
Das ist wieder.
Also das ist schon ein Indiz dafür, dass soziale Schichten einen besseren Zugang haben. Aber wie gesagt, wir driften ab. Wir machen eine eigene Sendung drüber am besten. Weil wir haben ja noch einiges an Stoff zu der Demo. Und machen wir mal eine Musik,
dann können wir uns hier wieder beruhigen. Und dann sammeln wir. Ja, dann haben wir zurück wieder
gesammelt. Genau, alles klar.
Früchte des Zorns, hier sind sie.
Bis gleich.
So.
Herzlich willkommen hier zurück.
Bei
Def Radio.
Hier in
dem Studio.
Bei
Jungs, ihr seid so scheiße.
Free FM. Du solltest hier schon mitspielen, Alex.
Entschuldigung.
Schäm dich und stell dich in die Ecke.
Bin ich richtig integriert in die Gruppe hier.
In die Community, genau. Er will sich nicht einordnen.
Also kommen wir mal zurück hier zur Demo. Die Demo, wie gesagt, wie ich vorher schon erwähnt habe, in den Medien, in den großen Medien, sage ich mal, wurde die weitgehend ignoriert. Einzige, was von dieser Demo berichtet wurde,
Krawalle,
war, dass die Polizisten und dieser ominöse schwarze Block sich ein bisschen gekloppt haben.
Wobei in der Taz war das übrigens nicht der Fall. Die haben Anschaft auch mit den richtigen Angaben was drüber geschrieben.
Genau, das mit den Angaben ist auch so eine Sache. Es waren 15.000, in den ersten Medien, im Bericht hieß es dann 8.000. Es wurde dann erst nachträglich später revidiert. Irgendeine Zeitung, habe ich vergessen welche, die schrieb von 2.000 und die Demo wurde abgebrochen, was überhaupt nicht stimmt. Nach den Krawallen, die es da gab, hat der schwarze Block sich aufgelöst, um eine Eskalation zu verhindern und damit eben das friedliche Ende der Demo nicht zu gefährden, was übrigens eine sehr coole Aktion war, denke ich. Soweit ich es aus der Ferne beurteilen kann natürlich. Und die Demo wurde zu Ende geführt, es gab eine Zwischenkundgebung und die Endkundgebung und so weiter. Und war eigentlich ein großer Erfolg, die Demo, wurde aber, wie gesagt, größtenteils ignoriert. Und es ist die größte
größte Demo für Datenschutz, genau,
seit 87.
Seit dieser Geschichte mit der Volkszählung.
Ja, genau.
Und trotzdem findet es kein Gehör in den Medien. Das ist natürlich auch sehr suspekt und regt zu Verschwörungstheorien an, sag ich mal, ohne was dazu zu sagen sonst. Genau.
Ich halte mich auf.
Was ging es an der Demo? Ich hab mir von der Seite freiheitstattangst.de, die ich nochmal erwähnen möchte, die Punkte herausgesucht, die gefordert wurden. Das waren zum Beispiel keine Totalprotokollierung von Telefon, Handy und Internet, eben die Vorratsdatenspeicherung. Dann kam auch dazu die Online-Durchsuchung, beziehungsweise keine geheime Durchsuchung von Computern. Dann hatten wir, dass die Videoüberwachung im öffentlichen Raum gestoppt werden soll und dass wir keine automatische Gesichtskontrolle wollen.
Und Gesichtserkennung und so weiter.
Ja, genau, da werden auch schon Programme getestet, die dann Personen über mehrere Kameras verfolgen und so weiter. Na gut, dann soll die Biometrie und die ganzen RFID-Chips, den Ausweisen und Pässen gestoppt werden. Es soll keine Vorratsspeicherung von Flugpassagierdaten erfolgen und kein automatischer Kfz-Kennzeichenabgleich auf öffentlichen Straßen. Dazu kann man sagen, für die, die es noch nicht wissen, dass unsere Autobahnen eigentlich sind komplett videoüberwacht. Oder? Maut?
Nein, das kannst du nicht sagen. Es gibt halt die Mautbrücken.
Ja.
Okay, und die sind halt in ganz Deutschland verteilt.
Genau.
Und wenn du jetzt halt von hier nach München fährst oder nach Hamburg oder sonstiges, dann kann man mit Hilfe der Mautbrücken, technisch ist alles da, um dich zu tracken, oder? So, jetzt kommt natürlich die Frage, macht man das, wer sagt das Gesetz dazu und so weiter und so weiter. Und da hieß es am Anfang, wie gesagt, es geht nur um die Maut.
Richtig.
Aber jetzt sage ich mal nur Pkw-Maut, okay? Sobald Pkw-Maut angeführt ist, betrifft es jeden. Und dann denkt keiner mehr dran, auch da war ja noch so ein datenschutzrechtliches Problem. So, ja gut, LKW-Maut haben wir ja schon, die Infrastruktur ist da, jetzt machen wir halt nur Pkw-Maut, ist ein kleiner Schritt, oder? Und da gibt es noch ein Problem mit Hilfe der TKÜV. Und zwar.
Telekommunikationsüberwachungsverordnung.
Genau. Diese Mautbrücken sind ein bundesweites Informationssystem. Und solche Systeme müssen für die Strafverfolgungsbehörden Schnittstellen zur Verfügung stellen. Das heißt, es gibt eine definierte Schnittstelle, wie eben dann die Strafverfolgungsbehörde an diese Daten rankommt. Und damit hast du de facto deine flächendeckende Überwachung der Autobahn.
Das haben andere Dienstleister auch, also Handy zum Beispiel, also die Provider müssen das irgendwie installiert haben.
Genau.
Aber ist das nicht normalerweise nur bei einer geschlossenen, wenn du eine geschlossene Benutzergruppe hast, was in diesem Fall ja der Fall ist, dass du das nicht brauchst?
Das ist keine geschlossene Benutzergruppe.
Doch, natürlich, die Mautteile, alle Maut. Teilnehmer oder Mautbrücken sind deine geschlossene Benutzergruppe. Du kannst nicht einfach so eine Dings einstellen und darauf...
Was meinst du mit Dings?
Du kannst nicht persönlich so sagen, ja, ich nehme jetzt an dem Mautbrückenprojekt teil und committe meine Sachen. Nicht so, oder...
Okay, jetzt rückst du mich in Gebiete, wo ich nichts argumentieren kann, weil ich die Details nicht kann, leider.
Machen wir einfach mit dem
zweiten. Deswegen wollte ich es eigentlich auch nicht. Aber das mit dem
Handy... Also das mit der TQV, das weiß ich. Die Frage ist jetzt, ob dieses Mautsystem oder diese bundesweite Informationssystem fällt oder nicht.
Was natürlich...
Soweit ich weiß, ist es so. Und das war ja der ganze Clou dabei. Wie sonst, wollen Sie dann bei Terrorgefahr oder ähnliches, das wurde ja auch schon diskutiert, diese Daten dann verwenden?
Sie fragen lieb?
Nee, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube, da gibt es eine Schnittstelle. Okay, wir recherchieren das mal. Wenn wir was Konkretes finden, packen wir es auf die Homepage. Ansonsten tut es mal hier als Gerücht ab.
Ja.
Machen wir weiter hier mit der Demo.
Achso, ja, genau. Was auch noch gefordert wurde, war eben, dass die bestehenden Überwachungsgesetze nochmal überprüft werden. Und zwar eben auf Wirksamkeit und schädliche Nebenwirkungen. Und zwar nicht nur die seit 2001, also seit 2011, war das 2001 oder 2000, ich weiß gar nicht, 2001.
Ja, 2001 war das, ja.
Sondern eben auch die schon vorher beschlossen worden sind, also seit 68. Und natürlich sollen auch neue Überwachungsgesetze gestoppt werden, sofern sie eben mit dem Grundrecht nicht vereinbar sind. Und da gibt es schon ein paar, die da sehr kritisch sind.
Falls diese ganze Demo-Geschichte nichts bringt, hat man auch einen Joker in der Hinterhand.
Sollen wir das vielleicht nach der Dings machen?
Nach der Dings?
Zwischenkundgebung? Zwischenkundgebung, was man dann noch selbst tun kann, nachdem die Demo schon vorbei war, etc.
Okay, alright, machen wir so.
Okay, dann...
Wir haben ja richtig einen Plan jetzt quasi.
Nö, haben wir nicht, das war kurz so in den Raum geworfen.
Okay, dann also viel Spaß. Also Mitschnitt von diesem Radioprojekt für die Demo.
Genau.
Radio.freierstadtangst.de.
Ach ja, wer redet? Das hätte ich beinahe vergessen zu sagen. Und zwar, das sind drei Leute, die reden. Ich glaube, wir werden dazwischen Musik spielen. Der erste, der spricht, ist Thilo Weichert. Thilo Weichert ist der Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein. Danach spricht Monty Kanzin. Der ist von der Hedonistischen Internationalen. Die haben eine Homepage, könnt ihr ja gucken, was die machen. Und danach spricht... steht hier Daniel von der Leipziger Kammer. Ne, Quatsch. Dr. Bernd Blönecke ist das, genau.
Auch von der Ärztekammer,
oder? Telefonseelsorge.
Ah, okay.
Jüdische Konferenz für Telefonseelsorge, genau. Ja.
Hau rein,
genau.
Dass die Forderungen und Maßnahmen, die unsere Bundesregierung fordert, regelmäßig nichts an Sicherheit bringt, das können wir anschaulich in den USA oder in Großbritannien sehen. Dort ist nicht nur die Überwachungsdichte höher als bei uns in Deutschland, sondern auch Kriminalität und auch der Terrorismus. In Großbritannien beobachten über 4 Millionen öffentliche Videokameras die Bevölkerung und dennoch stellt sich keine Ruhe ein. Nicht einmal die Friedhofsruhe einer Nachtwächtergesellschaft. In Großbritannien werden Kinder schon mit ihrem genetischen Fingerabdruck erfasst. Und ihre Entwicklungsdaten werden ausgewertet, um frühzeitig Gefahren und Defizite festzustellen. Tatsächlich werden damit aber nicht die Gefahren und Defizite der Kinder erfasst, um sie wirklich zu therapieren, sondern tatsächlich werden die Gefahren für die Kinder erhöht und die Defizite verstärkt. In Großbritannien wird angesichts dieses Klimas von Kontrolle und Bevormundung weniger freie Menschen erzogen. Es werden erzogen Neurotiker, Duckmäuser, Biedermänner, Mitläufer, Egoisten und alles das sind potenzielle Kriminelle und potenzielle, ja, auch Terroristen. Wir wollen eine solche Gesellschaft, wie es in Großbritannien schon existiert, die wollen wir nicht. Unser Grundgesetz verbietet eine solche Gesellschaft. Wir haben mit dem Nationalsozialismus und dem real existierenden DDR-Sozialismus erlebt, wohin uns eine Überwachungsgesellschaft bringen kann. Die real existierende Überwachungswahn bringt keine Gerechtigkeit, keine Freiheit, weder subjektiv noch objektiv. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt aber keinen Anlass zur Resignation. Übermäßige Überwachung muss nämlich nicht in Aggression und Depression führen, sie kann auch zu Kritik und Widerstand führen. Und genau diesen Effekt hatten die jüngsten verfassungsfeindlichen Überwachungsbestrebungen des Innenministeriums. Deshalb bin ich auch für Zukunft optimistisch. Die Visionen eines präventiven Kontroll- und Überwachungsstaates werden verstärkt von den Menschen abgelehnt. Sie sind immer wieder vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen worden. Ich habe die begründete Hoffnung, dass auch im europäischen Ausland diese Entwicklung einsetzt und dass der Europäische Gerichtshof diese Entwicklung stärkt. Und ich habe die Hoffnung, dass auch die politischen Entscheidungsträger verbal und in ihrem Handeln einsehen, dass Sicherheit nicht gegen den Datenschutz erreicht werden kann, sondern nur mit ihm. Datenschutz, das bedeutet Transparenz und Kontrolle der Kontrolleure. Das bedeutet Berechenbarkeit und Zweckbindung. Das bedeutet Datensparsamkeit und Schutz des Kernbereichs unseres persönlichen Lebens. Datenschutz bedeutet vom Staat grundsätzlich in Ruhe gelassen und nicht bevormundet zu werden. Datenschutz bedeutet letztendlich Freiheit und damit auch die Möglichkeit und die Erwartung, individuell Verantwortung zu übernehmen. Wir können unseren Sicherheitspolitikern versichern, dass wir die Verantwortung für unsere gemeinsame Sicherheit übernehmen, aber auch für eine möglichst überwachungsfreie Gesellschaft. Nur wenn wir nicht eingesperrt sind, wenn wir nicht in einem informationellen Käfig eingesperrt sind, können wir auch unseren Beitrag für eine freie und sichere Gesellschaft leisten. Und deshalb sind wir hier und deshalb werden wir auch weiterhin dafür kämpfen. Vielen Dank.
Liebe Freunde und Freundinnen der Freiheit, wir erleben hier und heute die größte Demonstration für Freiheitsrechte seit ewigen Zeiten. Und das ist ein riesiger Erfolg. Einerseits ist es ein Erfolg. Denn andererseits, es ist auch ein ganz klares Alarmsignal. Denn wenn so viele Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zusammen demonstrieren, dann bedeutet das auch, dass sich viele Menschen Sorgen machen um ihre Freiheit. Und das ist dann wieder kein Grund zur Freude, sondern ein Zeichen dafür, dass hier etwas gehörig schiefläuft. Die Grundrechte, also unsere Freiheit gegenüber dem Staat, befinden sich seit den 70er Jahren in einem Erosionsprozess. Hier war mal schneller und mal weniger schnell. Aber seit dem 11. September geht es mit der Freiheit bergab. Und zwar so rasant und merklich, dass einem Angst und Bange wird. Es geht hier mehr um Vorratsdatenspeicherung. Es geht nicht nur darum, dass der Staat biometrische Daten von uns allen erfasst oder dass politisch aktive Menschen in Datenbanken gespeichert werden und an jeder Ecke Überwachungskameras hängen. Es geht darum, dass der Staat am Fundament der Freiheit mit dem Presslufthammer ansetzt. Und die Wunschliste der Sicherheitsfreaks ist lang, viel zu lang, um alle neuen Gesetze hier aufzuzählen, die unsere Freiheit einschränken. Ob die Verschärfung von 129a, Online-Durchsuchung oder gar die von Schäuble vorgeschlagene präventive Internierung von sogenannten Gefährdern. Jede Woche kommen neue Ideen und Gesetze hinzu, die unsere Freiheit untergraben und dieses Land zielsicher in Richtung Polizeistaat entwickeln. Und das schneller, als George Orwell sich das ausdenken könnte. Das ist organisierte Verfassungsfeindlichkeit, die uns da unter dem Deckmäntelchen des guten Willens verkauft wird. Und diese Anschläge auf die Freiheit machen wir nicht länger mit. Es gibt drei grundsätzliche Überlegungen, die wir uns vor Augen führen sollten. Erstens, allein die Tatsache, dass jemand das Gefühl hat, dass er überwacht wird, führt dazu, dass der oder diejenige sich mit den Augen der Überwacher sieht, dass sie sich überprüft, ob ihre Handlungen normal sind und was der Staat denn davon halten würde. Allein diese Tatsache, und wir reden gar nicht von irgendwelchen verbotenen Dingen. Nehmen wir die Vorratsdatenspeicherung. Du liest im Internet einen Zeitungsartikel und der Staat speichert, was du liest. Das ist genauso, als würde am Kiosk dein Personalausweisnummer aufgeschrieben, wenn du dir eine Zeitung kaufst. Und das, da muss man schon fragen, wo kommen wir denn eigentlich hin? Allein diese Tatsache. Allein diese Tatsache, dieses Gefühl, überwacht zu werden, führt dazu, dass eine Schere im Kopf anfängt zu arbeiten. Und dann liest man nicht mehr das, was man lesen wollte. Dann sagt man nicht mehr, was man eigentlich sagen wollte. Und dann küsst man nicht mehr so wild und innig, wie man küssen wollte. Und dann getrauen wir uns nicht mehr, das zu tun, zu sagen oder zu machen, was wir eigentlich tun, sagen oder machen wollten. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine Gefahr für die Freiheit und eine Gefahr für den freien Austausch von Meinungen. Und das ist weitaus gefährlicher für unser Zusammenleben als jeder Terroranschlag, den wir uns vorstellen können. Dann sollten wir uns vor Augen führen. Alle reden von Sicherheit. Aber wenn sie Sicherheit sagen, meinen sie Kontrolle. Und in einem Land, in dem sehr viele Menschen mit immer weniger Geld auskommen müssen, richtet sich diese Kontrolle eben genau gegen diese Menschen. Sozialabbau und der Abbau von Freiheit gehen Hand in Hand. Und genau deswegen müssen wir Sicherheit auch anders definieren. Sicherheit ist nämlich auch, wenn ich weiß, dass ich genug Geld habe, dass ich mir nicht jeden Tag Sorgen machen muss, wie ich über die Runden komme. Und drittens sollten wir uns vor Augen führen, wenn wir Freiheit verteidigen und ausbauen wollen, dann sollten wir anerkennen, dass es völlige Sicherheit sowieso nicht gibt. Denn das Leben hat noch ganz andere Unsicherheiten auf Lager als ein Terroranschlag. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man bei diesen anderen Unsicherheiten den Löffel abgibt, ist wesentlich höher als beim Terroranschlag. Und da muss man gar keine Panik verbreiten, das war so und es ist so und es bleibt auch so. Was können wir jetzt machen, um Freiheiten zu verteidigen und auszubauen? Als erstes sollten wir uns vor Augen führen, dass Freiheit immer erkämpft wurde. Das heißt, wir müssen mehr Leute für den Wert von Freiheit, von Privatsphäre und Datenschutz begeistern. Das ist nicht ganz einfach in Zeiten, wo jeder im Internet preisgibt, mit wem er die letzte Nacht geschlafen hat, aber es geht. Und dennoch, wir sollten den Menschen klar machen, dass es nicht darauf ankommt, ob man sich was zu Schulden kommen lässt, sondern dass sich der Abbau von Grundrechten immer gegen alle Bürger des Staates richtet. Und dann sollten wir endlich aufhören, uns in zahmen Abwehrkämpfen zu verlieren. Wir müssen wieder mehr Freiheit fordern. Das ist attraktiver, als ein paar kleine Einschränkungen der Law and Order Gesetze als großen Erfolg für die Freiheit zu verkaufen. Heute demonstrieren hier auch Parteien mit, die alle sagen, dass ihnen die Bürgerrechte am Herzen liegen. Doch was haben die Parteien denn alle gemacht? Die FDP hat damals den großen Lauschangriff mitgetragen. Die Grünen haben für Otto für die Chili-Kataloge gestimmt. Und die Linkspartei bringt hier gerade still und heimlich in Berlin ein neues Polizeigesetz auf den Weg, das mehr Videoüberwachung bringt. Und es ist doch sonderbar, dass diese Parteien in der Opposition dann als die größten Freunde der Freiheit rüberkommen und sobald sie in der Regierung sind, kommt als Ergebnis ihrer Politik ein Minus an Freiheit rum. Und dann ist mir auch egal und vollkommen egal, wenn dann ein paar Abgeordnete ihre berühmten Bauchschmerzen haben. Das zeigt, dass wir uns nur auf uns selber verlassen können. Es zeigt, dass wir nicht müde werden dürfen dem Staat, und es geht hier nicht nur um den rollenden Verfassungsfeind Schäuble. Die Personalisierung hilft nicht weiter, denn ob Schäuble, Chili oder sonst wer, das macht keinen Unterschied. Wir dürfen also nicht aufhören, dem Staat mit guten Argumenten, selbstbewusst und einer Prise Provokation und zivilem Ungehorsam den Stock in die Speichen zu halten. Denn wenn wir das nicht tun, befinden wir uns bald in einer Gesellschaft wieder, in der es schwierig wird, Alternativen zu denken und diese auch zu artikulieren. Das aber muss möglich sein, auch wenn die Ideen sich gegen den Staat richten. Deshalb sollten wir nicht vergessen, von Freiheit kann man gar nicht genug haben und alles andere führt in die Scheiße. Deswegen, weg mit der Vorratsdatenspeicherung, weg mit den Otto-Katalogen, weg mit Schäuble und her mit der Freiheit. Dankeschön.
Innenminister Schäuble mal wieder nicht genug Menschen präventiv erschießen lassen kann, dann ist in China Widerspruch nötig. Die Vertreterinnen des Rechtsstaates entfernen sich derzeit immer mehr von den Grundsätzen, denen sie angeblich verpflichtet sind. Grundlegende Rechte, die den Einzelnen vor dem Zugriff des Staates schützen sollen, wie die Unschuldsvermutung, die Gleichheit vor dem Gesetz, der Schutz der körperlichen Unversehrtheit oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, werden immer mehr ihrer Substanz beraubt. Die Vorratsdatenspeicherung ist nun die letzte in einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die diese Entwicklung vorantreiben. Das kann man zu Recht kritisieren. Doch obwohl solche Kritik wichtig ist, sollte uns das nicht daran hindern, eine etwas aus der Mode gekommene Diagnose zu stellen. Der Fehler liegt im System. Dieser alte Demoslogan mag zwar platt klingen, falsch ist er deswegen noch lange nicht. Welchen Zweck hat also der um sich greifende Überwachungswahn? Kurz gesagt, die vielen Verlierer unter Kontrolle zu halten, die unser auf Konkurrenz basierendes Wirtschaftssystem nun mal ständig produziert. Denn obwohl letztlich alle von Überwachung betroffen sind, muss man sehen, dass Überwachung und Kontrolle auch sehr selektiv wirken. Es sind ganz bestimmte soziale Gruppen, die besonders davon betroffen sind. Dazu zählen Arme und Migrantinnen, ebenso wie Menschen, die alternative Lebensentwürfe verfolgen. Überwachung findet nicht im luftleeren Raum statt, sie dient immer der Aufrechterhaltung des Status quo. Menschen mit Migrationshintergrund unterliegen dabei wohl der schärfsten Kontrolle. So genügt schon der bloße Verdacht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung für eine sofortige Abschiebung. Aber am besten sollten diese Menschen eh nicht bis hierher kommen. Dafür wird die EU-Außengrenze mit modernster Technik abgesichert und Auffanglager in Nordafrika oder der Ukraine werden eingerichtet. Die, die es trotzdem bis zu uns geschafft haben, müssen in Heimen wohnen. Sie werden in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, ihnen wird verboten, einer Arbeit nachzugehen, statt Geld erhalten sie häufig Sachleistungen. Wer so leben muss, weiß, was Kontrolle, Gängelung und Schikane bedeutet. Denen, die von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten aus den Innenstädten und Bahnhöfen vertrieben werden, den Bettlern, Punks und Junkies geht es ähnlich. Sie alle sind Menschen, die gemäß dem Grundsatz der kapitalistischen Gesellschaft, dass alles dazu da ist, aus Geld mehr Geld zu machen, schlicht nichts wert sind. In der Standortkonkurrenz der Städte spielen die Innenstädte als Orte des Konsums eine wichtige Rolle. Wer da nicht ins Bild passt, fliegt raus. Gleiches gilt für die Bahnhöfe. Die sollen als Visitenkarte für das Stadtmarketing dienen und entsprechend sauber gehalten werden. Hier treffen sich politische und wirtschaftliche Interessen bei der Verdrängung missliebiger Personengruppen aus dem Stadtbild. Die Benachteiligung dieser Gruppen setzt sich fort und verschärft sich noch. Aber auch wenn man diese Folgen von Kapitalismus und staatlicher Herrschaft kritisiert, kann man leicht ins Visier der Überwacher geraten. Der Fall des wegen Terrorismusverdacht verhafteten André H. zeigt eindrücklich, wie schnell das geht. Zugang zu Bibliotheken und Verwendung bestimmter Schlagworte in wissenschaftlichen Texten reichen da aus. Ein solches Verfahren nach § 129a richtet sich dabei nicht nur gegen die unmittelbar Verdächtigen, sondern auch gegen deren politisches und soziales Umfeld. Durch Hausdurchsuchungen, ebenso wie durch Überwachung der Telekommunikation per Telefon und Internet, werden Daten gesammelt, durch Observationen Bewegungsprofile erstellt, Wohnungen und politische Zentren abgehört. Politische Arbeit soll so erschwert, Aktivistinnen eingeschüchtert und verunsichert werden. Auch diese Vorgänge verlangen unseren Widerspruch. Und auch wenn es natürlich unterschiedliche Ansichten gibt und unterschiedliche Aktionsformen, sollten wir uns nicht auseinanderdividieren lassen in Linksradikale oder gute Bürger. Die staatliche Gleichung, nach der Links- und Rechtsradikale ja letztlich dasselbe seien, können wir uns nicht zu eigen machen. Vielmehr sollte unsere Solidarität allen gelten, die ein schöneres Leben für alle wollen. In diesem Sinne, Schluss mit der Videoüberwachung in unseren Städten. Nein zu Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen. Schluss mit der rassistischen Überwachung von Migrantinnen. Für eine Abschaffung des Paragraphen 129a und b. Und Schluss mit der Repression gegen linke Aktivistinnen und kritische Wissenschaftlerinnen. Vielen Dank.
Ich bin gerade noch mal gebeten worden, mich sehr, sehr kurz zu fassen. Und das will ich gerne auch tun, denn Sie wissen mittlerweile ja alle, worum es geht. Ich bin hier, um einfach die Arbeit der Telefonseelsorge zu vertreten, hier in Deutschland. Wir werden mehr als 2 Millionen Mal im Jahr kontaktiert, per Telefon, per E-Mail, per Chat. Und von daher ist dieses Thema Vorratsdatenspeicherung für uns natürlich ein sehr brisantes. Denn die Menschen, die sich an uns wenden, suchen Hilfe in ihrer Not, bei ihren Fragen, bei ihren Lebensproblemen und gehen davon aus, dass sie sich in einen geschützten Raum begeben, der nicht weiter verfolgt werden kann. Von daher wendet sich die Evangelische Konferenz für Telefonseelsorge hier in Deutschland eindeutig und eindrücklich gegen jede Form von Datenspeicherung und Sammlung. Vielen Dank.
So.
Herzlich willkommen hier.
Also zurück. Es war kein entweder Daniel oder Seelsorge, sondern
das
beide.
Es waren beide, ja. Ich habe nicht gehört, dass es zwei verschiedene waren. Also der letzte Minute, was war der Dr. Bernd Bönnecke und davor Daniel von der Leipziger Kamera.
Also wie man sieht, bei der Telefonseelsorge ist das Thema auch sehr akut, was man vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hätte.
Nicht nur Seelsorge, auch anonyme Alkoholiker und ähnliches, überhaupt solche Hilfegruppen. Das
allgemein.
Ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass jemand was zu verbergen hat, oder? Er hat ein Problem, es ist nicht kriminell und nichts, aber es ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, oder? Dass du jetzt ein Alkoholiker bist oder ähnliches, du brauchst aber jetzt Hilfe. Und wenn du nicht sicher weißt, dass das nicht rauskommt, dann ist es eine weitere Hürde quasi, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Natürlich.
Das verhindert, dass also im Mittel mehr Menschen geholfen werden kann.
Natürlich. Okay, und
Uli ist weg.
Ja, ich verabschiede mich hier jetzt nach Österreich. Viel Spaß hier weiter in Deutschland. Und
wir können dann immer Telefonkonferenzen machen oder so.
Ja, es gibt auch dort ein Radio. Vielleicht kriegt man da irgendwie
was. Gibt es denn eine Vorratsdatenspeicherung in Österreich?
Keine Ahnung, ich bin noch nicht beschäftigt, weil ich sagen wir sehr kurzfristig.
Hallo,
EU, aber wie läuft es in Österreich?
Ich weiß nicht, wie da momentan der Gesetzentwurf da ist.
Tja, da kannst du uns dann sicher mal informieren, wenn es dann soweit ist.
Okay, mach ich dann.
Gut. Ein guter Moment, um wieder ein bisschen zu jammern, was unseren Nachwuchs betrifft. Also Uli ist jetzt weg aus Ulm.
Ja, Alex ist jetzt auch weg.
Ich bin eigentlich aus Ulm. Mev bleibt uns noch eine Weile erhalten.
Da. Marcel müsste auch bald wieder
kommen. Jonathan ist auch bald weg aus Ulm. Den wir mal einfach so in den Raum stellen.
Also ganz ehrlich, wir wissen noch nicht so wirklich, wie wir es machen.
Ja, wir wollen jetzt versuchen, genau wer uns performen sehen will, am 9. Oktober bei der ESE. Da gibt es eine lustige Performance. Wo
ESE ist die Erstsemester-Einführung an der Uni.
Uni Ulm oben.
Ja. Versuchen ein bisschen zu rekrutieren.
Ja, also... Wir wollen so Drill Sergeant spielen und die Leute dann hier versuchen.
Drill Sergeant Uli.
Ja, das wird lustig. Machen Sie 20 Liegestütze. Scheiße. Kann ich selbst nicht. Ja, also wer Interesse hat, kann einfach mal vielleicht vorbeikommen. Montags, 20 Uhr zum CCC hoch. Oder wenn es vorher im Chat war, falls ihr CPU-Power übrig habt, in Form von richtiger Hardware, die ihr uns schenken wollt und uns zuschicken wollt, versandkostenfrei für uns, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun.
Mit Servicevertrag bitte.
Ja, genau, mit 24/7 und 3 Stunden Response-Time.
Sollte man aber auch eine Mindestgrenze irgendwie festlegen, nicht, dass dann so die alten 486er Boards angeflattert
werden. Hallo, wenn wir eine 24/7-SLA haben mit 3 Stunden Response-Time, wo das dann alles gefixt wird, dann können wir darüber schon reden. Damit, wenn es was ausfällt, muss es halt in 3 Stunden gefixt sein. Das ist gut.
Ihr kommt vom Thema ab, Jungs.
Hallo, nachdem wir beide jetzt vorher vom Thema abkommen durften, durften wir zwar jetzt...
Hat wenigstens noch irgendwas damit zu tun.
Informt.
Immerhin.
Ja, das hat hier jetzt auch was informt damit zu tun. Okay, egal.
Zurück zur Demo. Die hat einen Haufen Kohle gekostet.
Ja.
Der AK-Vorrat ist pleite im Moment und ruft zu Spenden auf.
Sie gehen auch die verschiedenen Vereinigungen an, die an der Demo teilgenommen haben. Und vielleicht kriegen sie da Kohle, etwas.
Also die ganzen Plakate, die Bühnen, die Flyer und.
Wenn ihr was ihr tun könnt, ist einmal, kauft solche T-Shirts.
Genau, Stasi 2.0 T-Shirts, bei Spreadshirt gibt's die.
Aber ich weiß es nicht sicher, aber so wie sich das angehört hat, wurde da der Spinnenanteil ein bisschen zurückgefahren. Und deswegen informiert euch vorher.
Ihr könnt auch direkt spenden, oder? Ist schon
ein Verein, ja,
oder
nicht? Da gibt's Kontaktdaten auf freiheitstattangst.de.
Oder AK Vorrat, oder?
Unter der Rubrik Spende. Können wir von mir aus schnell vorlesen, aber guckt im Internet www.freiheitstattangst.de, da findet ihr dann die Kontodaten für eine Spende. Wenn ihr schon nicht bei der Demo wart, könnt ihr da vielleicht noch was Gutes tun.
Beziehungsweise dann, wenn ihr schon nicht bei der Demo wart, dann unterschreibt wenigstens so eine Vollmacht, dass in eurem Namen eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz, falls es in Kraft treten sollte, eingelegt worden kann und wird. Und das Ganze kostet euch nichts. Der Anwalt vertritt das Ganze kostenlos, gratis, umsonst, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt.
Beziehungsweise ihr habt einfach, was es geht, ist deswegen ist verfassungswidrig aus unserer Sicht. Und wir hoffen, dass es die Karlsruher Richter auch so sehen. Und sobald das Gesetz wird es eine Verfassungsklage dagegen. Und da ist es gut, wenn möglichst viele diese tragen.
Was ist der Unterschied zwischen Beschwerde und Klage? Verfassungsbeschwerde und Verfassungsklage.
Ja, da bin ich Jurist.
Ja, du bist hier der Jura-Professor.
Ich weiß nicht. Wenn jemand weiß, was der Unterschied zwischen Verfassungsbeschwerde und Verfassungsklage ist, kann der gerne anrufen.
Das wird, also mich würde es interessieren.
Wenn er auch noch gerne im Radio ist, kann er auch gerne mal als neuer Moderator mit juristischen Grundkenntnissen irgendwie zu uns kommen. Das wäre sicher ganz toll.
Ja, ich glaube, wir hätten viel Spaß. Also ich würde dann auch wieder kommen.
Magst du noch kurz sagen, wo man die Vollmacht finden kann?
Wir verlinken es nachher auf unserer Seite.
Auf der Fredio.de. Wir sind voll kreativ.
Ja, alles klar.
Wir verlinken.
Ansonsten www.freiheitstattangst.de und von dort aus durchklicken.
Wir können auch in ein iFrame einbinden.
Aber wir packen es nachher auf unsere Seite auch.
Okay. Machen wir mal Musik, dann kann ich gleich das Studio
dann
verlassen.
Dann werden wir jetzt noch ein weiteres Lied von den Früchten des Zorns hören. Ich habe dummerweise keine Ahnung, wie es heißt, aber...
Wenn ihr zu den Reden was sagen wollt und so weiter, ruft an. Wir können da gar noch drüber diskutieren und so weiter.
Richtig, die Reden fand ich auch ganz nett, zumindest die von unserem Hedonisten. Hieß er, ich habe seinen Namen jetzt gerade. Ja, egal, wurscht. Musik jetzt. Ah, jetzt geht's wieder. Hallo.
Habe ich schon die akute Verpeilung von Meth? Naja, egal.
Akut, hm? ja, das war das Herz, das ist ein Muskel, Größe einer Faust, von Früchte des Zorns. Die Homepage von denen werde ich dann auch noch verlinken. Die heißt, Homepage heißt, glaube ich, früchtedeszorns.de. Ihre Musik ist Creative Commons. Booklets gibt es dann runterladen und kaufen und alles mögliche. Ganz nette Seite eigentlich, passt schon.
Also wir warten hier noch auf Anrufe, ansonsten machen wir einfach mal weiter. Wir haben hier für diejenigen, denen noch nicht so klar ist, um was es bei dem ganzen Zeugs eigentlich geht und was Schäuble in letzter Zeit so alles vorschlägt und auch gemacht hat, haben hier so ein
Ein kleines
Best-of quasi, ja.
Gesetz, um noch ein bisschen weiter zu wettern. Das ist ja auch so. Hatten wir heute schon mal gesagt, dass eine Maßnahme meistens nicht so schlimm klingt, aber das Ganze.
Salamitaktik.
Ja, beginnt halt.
Jemand hat im Chat gemeint, Frosch kochen.
Ja, genau.
Du nimmst einen Frosch, tust ihn in kaltes Wasser und erhitzt langsam.
Da kriegt man Unterschied nicht mit.
Genau, er bemerkt das nicht, die Temperaturunterschiede und stirbt.
Ganz genau.
Und bleibt einfach drin sitzen. Wenn du den gleich ins heiße Wasser schmeißt,
dann springt er raus. Ganz genau.
Auch nette Synonym.
Okay, wo fangen wir am besten an? Also Schäuble ist unser Innenminister.
Du musst jetzt nicht unser politisches System erklären, oder?
Ja.
Sag einfach mal, was für Zeugs er so vorschlägt.
Ja gut, ich werde es einfach mal runter...
So Dinge wie vorübergehendes Erschießen und so.
Ja, genau. Also es gibt ziemlich viele Statements, die ganz relativ krass klingen. Ich weiß nicht, was davon versucht wird umzusetzen, weil einige Sachen klingen dann schon relativ heftig, wie zum Beispiel, dass er, ich sag jetzt mal, überspitzt Umschutzvermutung abschaffen wollte. Hast du das noch in Erinnerung? Das hat eigentlich normalerweise zu wenig notiert
davon. Ja, die ganze Vorratsdatenspeicherung ist doch das, oder nicht?
Nee, er hat irgendwie gemeint, dass die Unschuldsvermutung, hat es nicht so direkt so genannt, halt zurückstecken muss, damit die Sicherheit garantiert werden kann.
Ja, für die Sicherheit muss gerade alles herhalten. Ja, also,
dann,
er schafft alles möglich an Prinzipien ab, wie so ein Staat funktionieren kann. Uralte Dinge, die man aus jahrhundertelanger Erfahrung von Staatswesen, sage ich mal, gesammelt hat.
Zum Beispiel, was er 2005 gemeint hatte, war, dass mit der Folter, wo er der Meinung war, dass man Aussagen, die durch Folter eben erlangt worden sind, dass man die verwenden kann.
Genau. Wir selber foltern nicht die Deutschen, aber die Amis machen das ja glücklicherweise, und weil wir so gute Kumpels sind mit denen,
ja,
dann schicken wir die quasi rüber, unsere Jungs, zum lassen dort foltern und nehmen dann die Aussagen, also ganz clever zum dann Beispiel. Im Schiff das Ganze. Das Problem ist, man weiß eigentlich schon ewig, schon seit dem Mittelalter, dass Aussagen, die aus Folter erzwungen wurden, ich weiß nicht, okay, manchmal kommt vielleicht die Wahrheit dabei raus, manchmal gestehen die Leute einfach irgendwas, das, was derjenige hören will, damit der Schmerz endlich aufhört.
Also, weil, wenn ich Unschuldsvermutung und Folter höre, denke ich spontan an Inquisition.
Ja, genau.
Du schwärzt einen an, der muss sich rechtfertigen, dass es nicht ist, und wird halt dann ein bisschen,
ja, genau, und
verhört.
Und das Problem, wie gesagt, bei Foltern ist eben, dass die Aussagen überhaupt nicht verwertbar sind. Abgesehen jetzt mal von den Schäden, die jetzt das Folteropfer erleidet. Und übrigens, auch derjenige, der folterte, habe ich mal interessanterweise gehört, diejenigen, die da foltern, das sind nicht so wie früher der Folterknecht, dem das voll Spaß gemacht hat, oder der Sadist oder so. Das sind mitunter einfache Soldaten oder ähnliches, die sich dann auch gegenseitig übertrumpfen wollen. Ja, yeah, ich habe ihm das angetan, ich habe ihm das angetan, und sich da hochschaukeln. Und auch die haben interessanterweise mit psychologischen Folgen zu kämpfen, nachdem sie gefoltert haben. Interessanterweise. Ja, kann ich mal, habe ich glaube so einen Podcast oder sowas mal gehört oder was? Ich guck mal danach,
dass ich das verlinkt bekomme. Ich weiß, dass die Diskussion irgendwie entstanden war mit irgendeinem entführten Kind oder sowas in der Art, dass irgendwie ein Kind entführt war und sie irgendwie den Täter hatten, aber er nicht verraten wollte, wo das Kind
ist. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das war hier in Deutschland mal, wo der Polizist die Folter angedroht hat.
Oder so war das.
Ja gut,
auf jeden Fall kam das da alles. Ich glaube, das war 2005.
Ja, aber schon eine ganz andere Story. Da ging es darum, ob die Polizei Folter androhen darf oder nicht,
ja, das,
um
ja,
das Kind zu retten und so.
Dann hatten wir jetzt aktuell die Bundeswehr für Inneneinsätze.
Ja, genau.
Also die Mischung von Friedens- und Kriegsrecht sozusagen.
Völlige Krankheit. Der springende Punkt ist halt, es gibt schon einen Grund, warum es Polizei und Militär gibt. Militär ist ja ganz anders organisiert. Beim Militär ist ja quasi auf Befehlshierarchien aufgebaut, oder? Man muss Befehle ausführen und so weiter.
Ja, das nur ist bei der Polizei auch nur das Militär.
Nein,
eher auf
Polizisten auf werden anders
ausgebildet, oder?
Polizisten werden anders ausgebildet. Die Polizei hat das Gewaltmonopol in einem Staat. Mhm. Und die Polizisten werden so ausgebildet, dass sie mit diesem Gewaltmonopol verantwortungsvoll umgehen. Ein Soldat hat viel, viel weniger Möglichkeiten, Befehle zu verweigern. Er muss erstmal nur tun, erstmal handeln. Und das macht er auch, weil er so ausgebildet wurde.
Mhm.
Und die einzige Möglichkeit, die unser Grundgesetz vorsieht, damit die Bundeswehr im Inneren aktiv wird, ist bei Katastrophenschutz. Also wenn es die eigentliche Ordnungsmacht nicht mehr hinkriegt, wenn irgendwie, keine Ahnung, Oderbruch oder sowas, was man hatten vor, weiß ich, wie viele Jahren oder sowas, dass man einfach Manpower braucht, okay?
Ja, das gut, in diesem Fall ging es jetzt dann auch zum Beispiel um den Abschuss von Zivilflugzeugen, das jetzt auch ein bisschen Medien.
Nicht nur darum, es geht auch darum, dass die Bundeswehr anfängt, Stadien abzusichern bei Fußballspielen oder Verkehrskontrollen durchführt oder, und das ist alles gar nicht mehr lustig. Weil, wie gesagt, die Bundeswehr ist gar nicht diesen Regeln unterworfen, die Polizei unterworfen ist.
Das Problem ist, das geht nach unserem Grundgesetz gar nicht.
Da
war dann die Idee, dass man einfach das Grundgesetz ändert, dass das geht. Dann ist es auch erlaubt.
Das Thema Rechtsstaat, wenn ich das nochmal einwerfen darf. Beim Rechtsstaat geht es einfach darum, dass die Polizei mit ihrem Gewaltmonopol eben nicht willkürlich handeln darf, sondern dass sie wiederum Regeln unterworfen ist, wie sie diese Gewalt anwenden darf. Und diese Regeln, die gelten eben für die Bundeswehr nicht. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte.
Dann hatten wir nochmal die Aufhebung der Zweckbindung der LKW-Mautdaten. Das kam auch aus seiner Ecke, hatte ich schon mal erwähnt. Zweckbindung, kann ich nochmal erwähnen, ist relativ wichtig, dass Informationen, die irgendwie gesammelt werden, nur für den Zweck verwendet werden. Damit wird sichergestellt, dass halt mit diesen Informationen kein Unsinn getrieben wird. Und
Das ist natürlich eine Sache aus der Volkszählung damals, aus dem Volkszählungsurteil vom Bundesverfassungsgericht.
Okay, das wusste ich nicht. Ja.
Da ging es um die sogenannte informationelle Selbstbestimmung quasi. Ich habe die Kontrolle darüber, wer welche Daten über mich hat. Und so ist die Idee, okay, nur so kann es funktionieren, weil wie auch dieser Hedonist in seiner Rede gesagt hat, diese Schere im Kopf arbeitet. Sobald ich das Gefühl habe, überwacht zu werden, verhalte ich mich anders. Und das hat damals das Bundesverfassungsgericht schon erkannt und hat gesagt, okay, das darf nicht passieren. Jeder muss wissen, wer was über ihn weiß. Und jeder muss auch das Recht haben, zu sagen zu können, okay, lösch diese Daten über mich. Und allgemein dürfen Daten nur zweckgebunden verwendet werden. Das bedeutet zum Beispiel, gab es auch mal eine große Geschichte drumherum, dass ein ISP, also ein Internetanbieter quasi, bei einer Flatrate gar nicht die IP speichern darf, weil er die gar nicht braucht zu Abrechnungszwecken. Und ja, da gibt's halt, dann kommen halt natürlich wieder die Polizei und sagt, ja, da können wir gar nicht mehr irgendwie was verfolgen und da, ich weiß nicht, auf was, ich glaube 7 Tage oder sowas haben sie sich jetzt geeinigt. Ja, ich glaube, es war bei T-Online oder sowas, gerade das also war eine Geschichte.
Also ich weiß ja, dass T-Online die Telefondaten, das ist jetzt aber nicht Internet, 80 Tage
speichert. Nee, es ging darum, ob da hat jemand geklagt, ob die IP-Adressen bei einer Flatrate, ob die gespeichert werden dürfen oder nicht, weil eigentlich brauchen wir die nicht zu Abrechnungszwecken. Mhm. Könnt ihr mal danach googeln, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, ist ziemlich lang her. Eine andere Geschichte, die Schäuble machen will, ist die Zusammenlegung von Polizei und Geheimdienst. Ach. Das ist auch eine sehr heikle Geschichte, ich will mal so kurz umreißen, soweit es hier so in der Schnelle geht, was der Unterschied zwischen Polizei und Geheimdienst ist. Also die Aufgabe des Geheimdienstes ist es, die Verbrechen, also die Entstehung von Verbrechen zu verhindern, im Vorfeld zu agieren, und die Aufgabe der Polizei ist es, im Nachhinein zu agieren, so grob eingeteilt. Und wenn jetzt was ein konkreter Verdacht vorliegt, darf jetzt die Polizei hergehen und darf Beweise sammeln und so weiter und es dem Staatsanwalt quasi zuarbeiten. In Form einer Amtshilfe läuft das, soweit ich weiß. Und dazu darf die Polizei, wenn ein konkreter Verdacht besteht, auch in die Freiheitsrechte eingreifen der Menschen. Es darf Hausdurchsuchungen gemacht werden, es darf Personenkontrollen gemacht werden. Es darf zum Beispiel Blut abgenommen werden, wenn jemand besoffen fährt oder sowas. Dann ist konkret was da und wird in diesem konkreten Fall eben eine Beweissicherung gemacht. Der Geheimdienst arbeitet anders. Der Geheimdienst, der darf im Vorfeld agieren, der darf abhören, er darf überwachen und so weiter, aber er darf nicht in die Freiheit der Menschen eingreifen und er darf vor allem auch die Menschen nicht verhaften oder festhalten oder ähnliches. Und der Zusammenhang ist jetzt folgendes: Wenn der Geheimdienst jetzt Informationen hat über einen Anschlag, der passieren soll zum Beispiel, dann spielt der Geheimdienst diese Informationen der Polizei über und die Polizei handelt dann, und zwar im Rahmen der Polizeigesetze, die es gibt. Das ist so der Deal bei dem Ganzen. Und das hat man deswegen so installiert, damit man nicht sowas bekommt wie die Gestapo im Dritten Reich. Das war auch so eine Mischkultur aus Polizei und Geheimdienst. Die haben eben überwacht und eben dann auch eingegriffen. Das heißt, du bist ständig irgendwelchen Gängelungen ausgesetzt als Bürger. Und vor allem, du hast nicht diesen Schutz durch das Rechtssystem, und dem die Polizei unterworfen ist, quasi.
Drittes Reich finde ich gerade ein ganz interessantes Stichwort, wo du gerade Gestapo auch gesagt hast. Was noch aus dem Dritten Reich irgendwie in der Jetztzeit fehlt, neben der Gestapo, wäre noch die Lager zum Beispiel. Da hatte ich noch, das wurde auch in der Zwischenkundgebung erwähnt, die Internierungslager für Gefährdete. Ich weiß auch nicht genau, inwiefern das geplant ist.
Für Gefährdete.
Also prinzipiell sind das Leute, die bei denen angenommen wird, dass sie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, einen Anschlag planen oder sowas oder ein politisches Attentat oder sowas in der Art vorhaben, die können dann vorläufig festgenommen werden, bevor sowas getan werden. Geht auch schon so ein bisschen in die Richtung. So.
Ja, wenn konkret was da ist, ja.
Ich weiß nicht, wie konkret das sein muss.
Das ist natürlich jetzt, aber im Prinzip sind klar, es muss konkret was auf der Hand liegen. Was es jetzt im Detail bedeutet, das muss man natürlich jetzt feiner irgendwie abstimmen. Ja. Aber was zum Beispiel gemacht wurde im Vorfeld der G8-Gipfel, wo dann ganze Busse von Leuten einfach mal eingesperrt wurden, ohne Haftrichter, ohne überhaupt irgendeine Anklage, ohne Anwalt, ohne gar nichts.
Es gab auch Grenzkontrollen.
Das ist im höchsten Maße ist das rechtswidrig. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn von staatlicher Seite aus das Recht gebrochen wird, redet keiner von Kriminellen oder ähnliches.
Grenzkontrollen gab es auch. Auch in der WM wurden wieder, ich weiß aber nicht, in welchen Grenzen, halt in die Kontrollen eingeführt, damit keine Terroristen da.
In welcher Form? Ich meine, Grenzkontrollen an sich sind ja nicht schlimm, ist okay.
Ja, seit der EU gibt es ja keine Grenzen, also wir haben keine Grenzkontrollen mehr.
So wurden du meinst, wir haben keine, weil wir keine EU-Außengrenzen mehr haben? Ja. Ja, was wurde da kontrolliert?
Ja, die Fahrzeuge.
Ja, das finde ich aber nicht so schlecht. Ich meine, wenn es konkret Anhalt gibt wegen Hooligans oder ähnliches, das ist natürlich schon ein Problem, wenn man da versucht, die zu filtern und so, kommt natürlich jetzt wieder darauf an, wie das gemacht wird. Wenn es flächendeckend, pauschalisiert gemacht wird, ist natürlich ein Problem.
Warte mal, filtern, da gab es auch die Geschichte von der Frau, die sich eine Untersuchung oder die sich ausziehen musste, weil sie unauffällig war.
Ach, es war ein Mädchen.
Ja.
Ich kann es ja kurz erzählen, was da war. Es war ein 15-jähriges Mädchen, die wollte zum Fußballspiel. Dynamo Dresden war das. Und Dynamo Dresden hat ein ziemlich großes Problem mit Hooligans. Und die Polizei hat also angefangen, diese verdächtigen Leute, als was weiß ich, groß, Bomberjacke, Glatze oder sowas, das waren so die Filter, zu untersuchen nach Waffen und nach irgendwelchen Leuchtkörpern und ähnliches.
Rauchbomben, keine Ahnung was.
Rauchbomben und sowas. Und das haben die natürlich dann auch geblickt, dass sie das Zeug so nicht mehr reinkriegen, haben jetzt angefangen, ihren Freundinnen oder Freunden, die unverdächtig aussehen, das mitzugeben. Und die Polizei hat darauf dann so reagiert, dass jetzt anfangen, unverdächtige Personen, also weil sie unverdächtig sind, sind sie verdächtig in diesem Fall.
Hatten damit was zu verbergen.
Und werden dann gefilzt und da musste sich ein 15-jähriges Mädchen eben dann nackt ausziehen, einer Ganzkörperkontrolle unterziehen. Das Problem an der Geschichte war, dass man in das Zelt irgendwie reingucken konnte von außen, wo sie das machen musste und so weiter. Und dann das Mädchen hat sich dann nachher dann gewehrt dagegen und die Quintessenz war quasi, naja, sie muss ja mit sowas rechnen, wenn sie auf ein Fußballspiel geht. Richtig. Und das ist natürlich dann schon ziemlich heftig. Das hat mit Freiheit irgendwie gar nichts mehr zu tun.
Im Chat kam jetzt auch gerade ein Link dazu vom Tagesanzeiger in der Schweiz. Allerdings ist der zu lang vorzulesen.
Da ging es um was anderes. Ach, da wurden zwei Mädchen beim Kiffen erwischt und durften dann auf der Zürcher Polizeiwache auch sich einer Ganzkörperkontrolle unterziehen. Und das war halt auch ein bisschen heftig. Aber ich weiß nicht, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, glaube ich. Das hat mit Überwachung irgendwie nichts zu tun, glaube ich. Eventuell ist es halt nur unverhältnismäßig gewesen, was die Polizei dort gemacht hat, denke ich.
Dann gibt es auch noch vom Schäuble jetzt wieder eben die Online-Durchsuchung.
Ja, genau, das ist natürlich der volle
Witz. Für die es auch keine Rechtsgrundlage gibt und für die dann irgendwie Artikel 13 des Grundgesetzes, die Unverletzlichkeit der Wohnung halt dann abgeändert werden soll.
Und das ist vor allem die volle Verarsche. Man redet davon, dass 3 Tage lang maximal überwacht werden darf. Aber das ist natürlich ein Witz, wenn ich jetzt auf deinen Computer einsteige, weiß ich, was du die ganze Vergangenheit über gemacht hast. Ich gucke mir deine History an, ich gucke mir deine ganzen Dateien an, was du abgespeichert hast. Es ist anders wie beim Telefon, wo ich 3 Tage lang deine Gespräche höre. Das ist die volle Lüge, da wird nur erzählt 3 Tage lang maximal, aber das reicht eigentlich schon. Es reicht eigentlich schon eine Minute und ich weiß alles, was du gemacht hast auf deinem Rechner.
Die letzten Wochen, Monate.
Was halt noch drauf ist.
Ja.
Und die Tatsache, dass 3 Tage brauchen, spricht vielleicht für ihre Inkompetenz, keine Ahnung. Das ist natürlich der volle Witz, dass da einfach in die Rechner der Menschen eingestiegen wird und da rumgeschnüffelt wird. Und das Problem, ganz ehrlich, ich denke nicht mal Security-Profis können sich dagegen schützen, weil wenn es mit staatlichem Enforcement kommt, wird es echt sehr dünn. Ich sag mal so Stichwort vertrauenswürdige Hardware. Weißt du, was deine Netzwerkkarte eigentlich macht? Weißt du, was deine CPU eigentlich macht? Und so weiter. Weißt du eigentlich, dass dein Compiler richtig funktioniert? Da gab es ja früher diesen Proof of Concept und so weiter. Hat man mal eine Sendung auch darüber.
Weißt du noch, wie sie heißt?
Nee, keine Ahnung.
Okay.
Ja. Genau. Also, die ganze Online-Durchsuchung ist eine Farce sondersgleichen. Dass es überhaupt politisch überlebt wird, dass jemand sowas fordert, finde ich schon sehr, sehr bizarr, ehrlich gesagt.
Gut.
Ob's geht die Zeit aus? Hast du noch ein paar
Zeit aus?
So knackige, vorläufige Erschießung von.
Ach ja, ja, genau.
Das ist doch der Klassiker, oder?
Ja gut, das war das mit dem finalen Rettungsschuss.
Ja, den gibt's ja schon lang.
Ich weiß noch nicht, ob das verändert wird.
Also wenn jetzt einer mit dem Bombengürtel um die Brust in eine Massenmenge reinrennt und schreit, ich springe halt in die Luft, dann darf die Polizei auch jetzt schon ihm den finalen Rettungsschuss verpassen. Also ich glaube, darum geht's doch, oder? Aber worum es da geht, dass man da quasi Terrorverdächtige im Zweifelsfall mal erschießen darf.
Zweifelsfallverdächtige.
Genau, und das ist halt das Problem, dass man sich wieder aus dem klaren rechtlichen Rahmen, den man momentan hat, bewegt man sich in halt so ein schwammiges Feld, wo viel, viel Interpretationsfreiheit und viel Handlungsspielraum existiert. Natürlich dann sehr gefährlich. Nur weil jemand aus dem Jemen kommt und sein Bruder oder Nachbar ist vom Onkel von einem, der in so einem Terrorlager ausgebildet wurde oder sowas, den dann sich hochgehen zu lassen. Da gab es ja übrigens auch in London, kurz nach den Anschlägen in London, haben sie aus Versehen einen Brasilianer erschossen, weil der aus einem Haus kam, das sie überwacht haben, weil sie gedacht haben, da ist irgendwas und dem sind sie hinterher. Und als sie dann stellen wollten, ist der losgerannt. Unklar, was da genau lief. Es gibt Leute, die sagen, der wollte einfach nur die U-Bahn kriegen, weil die haben ihn dann in der U-Bahn, haben sie ihn dann erschossen mit mehreren Schüssen in den Hinterkopf. Und als sie dann und die dachten, er hätte jetzt einen Bombengürtel und würde sich in die Luft sprengen wollen und so weiter. Und dann war gar nichts und er war Brasilianer. Und das ist natürlich dann sehr traurig, wenn sowas passiert. Und indem man quasi die Erschießung von Terrorverdächtigen fordert, dann öffnet man natürlich diesem Gebiet Tür und Tor, dass solche Missgeschicke immer wieder passieren. Und das will man natürlich nicht. Und man kann, noch was, ganz wichtig für die Verschwörungstheoretiker, man kann natürlich unliebsame Oppositionelle so aus dem Weg räumen. Man kann Situationen inszenieren, wo man im Nachhinein behaupten kann, ja, der war verdächtig und der wollte da jetzt irgendwas machen und dann haben wir mal vorläufige Chancen quasi.
Ja, politische Gegner ausschalten.
Ja, ich denke, diese ganzen
Überwachungsmaßnahmen.
Ich denke, diese ganzen Überwachungsmaßnahmen führen dahin, dass man Opposition verhindern kann.
Und dazu kommt, dass vieles auch dann sehr undurchsichtig wird. Transparenz ist ja eigentlich extrem wichtig. Und so wird das alles ein riesiger Schleier.
Was auch ein Problem ist, natürlich die Daten, wenn die da sind, die haben einen Marktwert. Es gibt Leute, die sind an solchen Daten interessiert und damit gibt es einen Preis. Egal wie jetzt die Gesetze aussehen oder was, wenn man nicht legal dran kommt, geht der Preis halt dementsprechend hoch. Aber natürlich, sobald es einen Markt gibt und sobald es Produkte gibt, gibt es einen Preis dafür, das ist normal. Und dann kann man sich halt über irgendwelche, keine Ahnung, entweder Erpressungen oder Bestechungen oder ähnliches, die Daten verschaffen. Natürlich ein sehr großes Problem von wegen, sie sind in sicherer Hand und so weiter. Mhm. Vor allem hat unser Staat und die große IT-Branche in Deutschland. Verdammte Scheiße, ich muss voll huschen.
Ja, wir sind
schon großartig bewiesen. Ah, hey.
Hallo, sehr
cool. Schon großartig bewiesen, was ihre IT-Kompetenz angeht. Ja, da können wir noch ewig drüber reden. Wir sind jetzt hier durch. Zirko ist da, macht halt wieder eine geile Sendung, hoffe ich, mit gescheiter Mucke hier. Wir sind fertig, wir grüßen euch. Wir haben gerade nichts anzukündigen, oder? Die ESE vielleicht, wie gesagt.
Ja, haben wir am Montag ein Chaos-Treff oder so?
Chaos-Treff haben wir, aber kein Chaos-Seminar.
Ja, okay, Chaos-Treff, Montag, Uni, Kaffee Einstein oben, 19 Uhr, beziehungsweise 20 Uhr.
Okay.
Ja gut, ich spiele jetzt noch das letzte Lied.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Von den Früchte des Zorns.
Man sieht sich. Und tschüss.
Ja, ciao.